Ja, hallo und herzlich willkommen. Da ist Andreas, diesmal nur einer, der andere ist heute verhindert. Wir sind hier beim Biertaucher-Podcast Nummer 76. Ja, was hat sich in der Bitcoin-Welt so getan? Ja, die Kursentwicklung hat sich ja prächtig entwickelt, genau wie vorhergesagt. Der Einbruch unter 10 ist gleich eingetreten und hat sich jetzt auch schon wieder erholt, also nichts, wo man jetzt die Nerven wegschmeißen sollte. Was steht sonst noch an Hausmeisterthemen? Moment, eins habe ich vergessen. Prost.
Prost, 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 Prost,
Prost, Prost, Prost,
ich bin ja doch nicht alleine.
Ja,
keine Sorge.
Bist du nicht. Also Folge 76, ja.
Wir befinden uns in der Zypresse.
Ja. Mit dem Gregor.
Mit dem Horst.
Mit Johnny.
Mit dem Harald.
Und einem Andreas.
Yippie. Mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com. Dort lernen Sie... Verdammt, ich habe den Spruch versaut. Wenn Sie sich fragen, Wukonic weiterkommen im Internet, dann gehen Sie dorthin zu dieser Internetagentur und lassen sich beraten. Ja. Ja, Hausmeisterthemen können wir gleich mal anschließen, oder?
Ja, ich hoffe, wir haben ein bisschen weniger Störgeräusche heute, weil du da bist und uns sagst, dass man nicht das Handy neben das Mikro legen soll.
Ja.
Speziell, wenn man es nicht in den Flugmodus geschaltet hat, wofür ich mich entschuldigen möchte, weil ich glaube, es war mein Handy letztes Mal.
Ja, der Sound das letzte Mal war nicht ideal. Aber das macht ja nichts, ja. Wirklich, wirklich schlimm war eigentlich, dass du wieder über die Publizistik, über die armen Publizistik-Studentinnen sich so abfällig geäußert hast und auch gemeint hast.
Überhaupt
so,
nicht. Ich habe uns so gern visitiert.
Die Fremdscham ist mir ins Gesicht geschrieben, wie du gesagt hast, sie sollen nochmal einen Kassettenrekorder sich ausborgen oder
Sie
so.
Sie haben dann, einen Kassettenrekorder, sie sollen
ja,
hören, dass ein Podcast
und,
ist.
Und dann ist diese Soundqualität
abgeschlossen. So. Wenn ich podcasten kann, soll ich doch publizistisch Studentinnen
werden. Ich bin so, ja. So. Ja. Was haben wir sonst noch? Haben wir Feedback zu den letzten Folgen bekommen?
Das Zeitraffer-Video von Andreas ist sehr gut angekommen.
Mein Feedback, es war cool. Ich war nicht dabei, hab's gesehen. Du hast gerade gesehen, muss ich gestehen.
Ui, ich habe es noch gar nicht angeschaut.
Wart ihr da beim Dinieren, wart ihr da drauf, gell, auf YouTube? Oder?
Ja, beim Podcasten so. Also das war so ein Video, was man alle 8 Sekunden...
Vom Podcast kriegt man aber nicht viel mit, wenn man sich das Video anschaut.
Man sieht, dass man Bier trinkt.
Ich habe meine Lippen gelesen und habe in 16 Sekunden den ganzen Inhalt. Bist du deppert?
Ein neues Komprimierverfahren.
Ja. Sag mehr als 1000 Worte.
Zeitraffer-Hash. Ja, ansonsten. Ah ja, genau, richtig. Wir haben ja ein Störgeräusch, die Lüftung, das ist mein kleines Sorgenkind hier, audiotechnisch.
Sie müssen jetzt ganz genau hinhören, dass Sie es auch hören.
Ja, naja, um das Meta-Quatsche kurz zu halten, ich werde ein paar neue Produktionstricks ausprobieren. Versuchen, die Lüftung vielleicht rauszufiltern mit Audacity. Oder die Webplattform verwenden, die jetzt die Coolen von der Schule verwenden, nämlich Auphonic. Sind ein paar Grazer, die da Soundsoftware zusammenbasteln. Und die recht beliebt sind. Jetzt heute habe ich bei Not Safe for Work Podcast der Timbrit Laff und der Holger Klein, die ja doch größere Nummern in der Podcast-Szene sind, die schwören darauf. Also werde ich mir das auch mal anschauen. So.
Dann
Schluss mit Meta.
Starte ich mit der rituellen Frage, ob irgendjemand von euch selber etwas erlebt hat oder mitgebracht oder im Internet gesurft oder so.
Ich kann.
Oder was zu sagen hat.
Ja, ich habe eine traurige Mitteilung zu machen. Mein Handy ist zwar noch voll funktionstüchtig, aber zerbrochen. Ja, mit meinen zarten Informatikerhänden, glaube ich, schlitze ich mir bei der Swipe-Geste jetzt auch die Finger auf. Ja, also ein bisschen für Stuntmans jetzt das Handy. Ja, tragisch. Das hat schon irrsinnig viele Stürze überlebt, aber der falsche Boden, Fliesenboden, und das aber auch nicht von hoch, einfach so aus der Hosentasche mit dem Kopfhörer irgendwie hängen gehabt und dann falsch gefallen und ja, kaputt. Und jetzt wollte ich mir ja eigentlich schon, weil habe ich schon beide Augen geschielt auf ein Tablet, dass ich mir ein Tablet kaufe, aber so wie es aussieht, ist mal Handy das wichtigere Device, um nachbesetzt zu werden. Beim Displaybruch werde ich wohl nicht keine Geld zurück Sachen bekommen, also werde ich Kohle in die Hand nehmen müssen und was Neues kaufen.
Heute Nexus 4
ja.
ist frisch rausgekommen, trotz Wirbelsturm.
Trotz Wirbelsturm, weil Google hat ja, also Google hat ja große Präsentation angesagt gehabt und hat im Vorfeld aber kurzfristig abgesagt. Ja.
Ich glaube, man braucht heutzutage keine Halle mehr, um ein Produkt zu launchen. Man macht das dann im Internet oder so. Also ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber.
Ja, also zur Erklärung, Sie haben das Device Nexus 4, das Nexus-Reihe mal schon öfters besprochen, das sind diese Handys, wo pures Android drauf ist, so wie sich halt Google gedacht hat und wo die Updates ziemlich schnell kommen. Und Neuerung, bis jetzt waren einfach Samsung waren die letzten zwei Geräte und jetzt ist mal zum ersten Mal LG der Hardware. Es basiert, glaube ich, auf einem Optimus-Gerät, einem anderen Flaggschiff von LG und ja, mal schauen, wie das ist. Das zweite haben sie auch das Nexus 10, das Tablet präsentiert.
Ja, aber da weiß ich noch weniger darüber.
Ja, ja, das nächste, das wäre auch eine Überlegung, aber es dauert wahrscheinlich wieder Monate, bis es da ist.
Angeblich, das Handy ist sehr günstig. Mhm. Also im Vergleich zu jetzt iPhones oder so.
Wirklich?
$299 wollen sie verlangen für das Nexus 4.
Das ist ein Kampfpreis. Das ist
wesentlich unterm S3.
Mhm. Weil eigentlich war jetzt bei mir war so angedacht, jetzt die Strategie, Nexus 4 kommt raus und das Galaxy Nexus könnte vielleicht noch so ein paar Euro runterfallen deswegen, also das Vorgängermodell. Und dann bin ich halt immer so ein Jahr hinter den neuesten Nexus-Reihe und dann habe ich mir gedacht, mache ich da ein Schnäppchen. Aber wenn das Nexus 4 jetzt wirklich nur 299 € kostet, dann zahlt sich das fast nicht aus, weil die Galaxy Nexus sind schon stark gefallen im Preis, von 600 auf 300, aber du zahlst jetzt halt noch so 329 € davon. Mhm. Naja,
mal sehen.
Schauen wir mal.
Ja, ich kann mich gleich anschließen mit einer technischen Traummeldung. Mein Medion-Tablet weigert sich zu booten. Ganz plötzlich, keine Ahnung, ich habe nichts.
Was hast du denn gemacht? Jetzt zu, was hast du noch Genmod draufgespielt oder sowas?
Nein, das wollte ich eigentlich, habe ich demnächst vorgehabt, aber ich glaube, von der Angst, dass es bald gerootet wird, hat es den Geist gegeben. Das ist so, es war irgendwann das.
Die Sichtverkennung erkennt deinen Blick, dass du es jetzt routen wirst und dann
geht es vielleicht. Oh Gott, dein Linux-Wissen.
Genau, ja.
Das hat man den fanatischen Augen.
Ja, ich gebe es jetzt. Du hast schon die entsprechenden Seiten angesurft, wo dann schon die Anleitungen waren.
Die Anleitung zum Routen, nicht im Tablet surfen, sondern okay. Na, es ist so, es war einfach das Akku aus, das hat sich immer abgeschaltet, okay. Und habe es wieder geladen, möchte es einschalten und jetzt ist es immer so, es fährt hoch und dann plötzlich, kurz nachdem es fertig hochgefahren ist, friert alles ein. Meistens noch beim Lockscreen, manchmal schaffe ich es anzulocken, manchmal kann ich sogar noch App starten und dann friert es genau mitten im Bild ein und bewegt sich nichts mehr. Mhm. Und auch über ADB kann ich rein, ich kann den Bootvorgang beobachten, also ADB ist diese Debugging Bridge über USB, hatte ich zum Glück vorher aktiviert. Aber keine außerkräftigen Fehlermeldungen und ab dem Zeitpunkt, wo es einfriert, ist das Device plötzlich nicht mehr reaktiv und irgendwann bricht die ADB-Verbindung ab. Sowas wird einfach kernelpanic oder keine Ahnung, irgendwas. Ja, das muss ich wohl einschicken.
Und fängt dann zum Rauchen?
Nein, gar nichts. Einfach nur, es ist einfach tot. Kann nichts mehr tun. Das Bild bleibt so, wie es ist. Ich habe es probiert stundenlang. Es verändert sich nichts am Bild. Bis irgendwann das Akku aus ist, dann schaltet sich's aus. Aber ja, so werde ich es wohl zurückschicken. Ich habe keine Ahnung, aber das Problem ist ja, mittlerweile bereue ich es schon, dass ich das Gerät so kurzfristig und ohne mich genau zu informieren gekauft habe, weil es ist sehr schwer, da andere ROMs drauf zu spielen. Mhm. Ich hatte es nicht vor, ich habe mir gedacht, ich verwende das Gerät wie ein Benutzer, der es halt kauft und nur benutzt und nicht darauf herumhängt, weil dazu habe ich das Handy. Aber so zum Beispiel jetzt in diesem Zustand, es gibt ja halt einen Modus, den es auch bei anderen Lenovo-Pads gibt, diesen APX-Modus, wenn man mit einer Tastenkombination bootet, dann kann man es als mit so einem Programm namens NV-Flash, kann man den Flash-Speicher neu bespielen, wenn es ein Softwareproblem wäre. Nur das geht hier zum Beispiel nicht, weil der Secure Boot, SBK, Secure Boot Key ist nicht bekannt, also von diesem Device. Das ist ein
sicherer Boot, oder?
Genau, ja. Und das zweite ist, es hat kein Recovery-Image, also es gibt keinen bekannten Weg derzeit, auf diesem Tablet, genau, also zu welches das Medium P65 irgendwie. Ich weiß es nicht genau, das heißt das vorletzte Hofer-Tablet.
Okay.
Aber es gibt kein Recovery, ich kann es nicht mal flashen, also ich kann es nur einschicken und dann bekommen. Die machen wahrscheinlich genau das, dass sie mal das mit dem Secure Boot Key dann neu flashen. Könnte ich selber machen, wenn ich den Key hätte.
Ruf mal an.
Bitte. Ja, aber ansonsten. mal schauen, was da kommt.
Ja.
Aber ich
hatte auch mal das Problem mit dem, aber bei mir war es Software. Ich habe halt diese, weißt du, diese Software, wo du den Programmen Rechte entziehen kannst.
Ah, genau, genau, genau.
Und das war aber ganz frisch, wie das Jelly Bean draußen war, also der neue Android-Version. Das hat dann nicht mehr zusammengearbeitet. Ich hatte auch mich nicht wirklich informiert im Vorhinein. Mhm. Und dann ist es dann immer kurz nach dem Einloggen, wurde es als Hintergrunddienst gestartet und dann ist es wieder in die Bootschleife gekommen. Aber ich konnte es dann wieder.
Das Problem ist, ich vermute, dass es ein Softwareproblem ist, denn bis zum Freeze läuft es ja normal. Ich kann mich einloggen, ja. In der Zeit habe ich ungefähr eine halbe Minute in einer Shell, kann auch alles tun drauf und dann auf einmal ist es immer tot. Mhm. Also das würde irgendwie darauf hindeuten, dass irgendwas dann gestartet wird, was dann, keine Ahnung, in ein Modul geladen oder ich weiß nicht, warum es plötzlich anders ist, weil es halt bis zu dem Zeitpunkt funktioniert. Mhm. Dass irgendwas
ich
dann
glaube,
macht.
Ja. Ich glaube, das klingt nach Hardware.
Anders sein, dass
ein Flash-Speicher irgendwie beleidigt,
glaube ich. Dann irgendwann so.
Irgendwo ist
ein Ding auch anspricht, was dann nicht mehr geht und dann plötzlich.
Ich glaube eher, irgendein Gammastrahler hat irgendein Chip im Speicherbaustein getroffen, zufällig, und dann können solche Effekte leicht auftreten. Wenn das dann, vor allem wenn es nach einer gewissen Zeit ist, vielleicht das Thermische eher. Beim Thermisch und eben ab einer Temperatur, probier es mal im Backofen aus, ob es dann schneller wird. Also
200 Grad,
40 Minuten, 40 Grad.
Damit der Cheddar-Käse drüber und so, damit es schön knusprig ist.
Ja. Nein, es gibt diesen Schmäh wirklich, dass man Sachen in den Backofen gibt, dass man dann die Lötstellen kurz aufweicht und dann wieder zusammen.
Stimmt, also bei Xboxen ist es ja oft das Problem, die werden relativ heiß und wenn da dann dieses Phänomen auftritt namens Red Ring of Death oder so, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du das irgendwo auf die Seite legst und anföhnst und dann sich die Chips wieder reinsenken. Also da, stimmt, es gibt diese Strategien.
Ich habe nicht gewusst, ob das wirklich nur, ob das was hilft oder nur so Hardware-Voodoo ist, so wie zum Beispiel defekte Festplatten kurz in den Kühlschrank legen, dass sie wieder anlaufen.
Ja, oder keine genau. Das gab's auch.
Weil ich muss gestehen, wenn nichts mehr geht, dann probiert man sowas auch aus. Aber keine Ahnung, was wirklich dann irgendwelche physikalischen Grund, also das ist interessant, das ist wirklich
oder beim Nester gibt es ja auch die Geschichten, oder? Dass man es dann in Salz reinlegt oder irgendwas, dass man die Nässe rauszieht und so.
Das ist ja, das heißt ja bei der Verpackung hast du schon so kleine
diese trocken rausziehen. Ja, naja.
Ich meine, ich würde dir mal raten, das in den Kühlschrank zu legen und dann zu booten.
Im Kühlschrank?
Naja, nachdem du es länger im Kühlschrank gehabt hast.
Falls ein Temperaturproblem ist,
quasi. Ja, dann müsstest du ein paar Sekunden weiterkommen.
Mhm. Nein,
genau. Wenn es genau die gleiche Stelle ist, dann ist es irgendwas anderes.
Es ist, wie gesagt, nie ganz genau die gleiche Stelle, weil manchmal komme ich noch so weit, dass ich gerade mal anlocke noch und dann bin ich, oder manchmal kann ich sogar noch einen Homescreen weiter wechseln auf den zweiten und dann hängt es an. Und einmal habe ich sogar noch die Einstellungsseite geöffnet, aber.
Also jetzt ist aber eh mal der Plan.
Aber es ist Garantie, oder? Also einschicken ist.
Ja, solange das keinen Kopf machen. Und hoffentlich sind sie schnell irgendwie.
Genau.
Im Austausch. Ja, das war das Hardware-Gerdon. Zwei kaputte Geräte.
Aber dafür haben wir heute ein ganz tolles funktionierendes Gerät.
Ja, ein frisch assemblierten kleinen Roboter. Ja, von dem ich ja schon letztes Mal gehört habe im Podcast.
Vorher haben wir über den Keksdosenroboter gehört. Das ist die Version 1. Schon mehrere Jahre alt.
Ist schön. Auch das Gehäuse mit dem blumigen Design. Dekor.
Ein Jugendstil.
Ein Jugendstil-Roboter, ja. Das ist schon fast Steampunk eigentlich.
Ja. Also besitzt zwei große Räder. Mhm. Die Räder sind aus den Deckeln einer Kaffeedose.
Ah.
Einer runden.
Das ist der Gummi oder so?
Der Gummi, habe ich letztens auch erklärt, ist von einer alten Java. Java ist ein Motorrad, ne?
Mhm.
Ein vom Vorderreifen der Schlauch. Und von dem einfach 2 cm abschneiden.
So einen Streifen geschnitten und
drüber. Streifen geschnitten und einfach drüber gestülpt.
Sehr cool. Und die Dose sollte man auch beschreiben, das ist eine Keksdose, so 15 cm circa, oder?
Ja, das ist eine uralte Keksdose, die gab es irgendwann einmal vor 10 Jahren oder mehr bei Edusho. Die habe ich meiner Mutter entwendet. Und nach Jahren habe ich dann nach Anfragen meines Sohns einen Roboter gebaut.
Vorne da 2 so kleine Fühler hin.
Mhm. Ja, wie die Fühler eines Insekts.
Wenn man die drückt, dann macht es Klack, höre ich gerade.
Mhm. Das heißt, wenn er gegen die Wand fährt, dann wird 1 oder 2 Fühler betätigt und das sagen die Computer dann, ja, jetzt fahr rückwärts.
Okay.
Wenn der linke Fühler betätigt wird, fahr da rechts mit dem rechten Rad rückwärts. Und
dann fährt er nur eine Zeit lang rückwärts?
Dann dreht er sich um. Fährt er nur eine Zeit lang rückwärts und wieder vorwärts.
Dann probiert er es wieder.
Und wenn beide Schalter exakt zur gleichen Zeit kommen, was relativ schwierig ist, dann fahren beide Räder rückwärts. Was zwar nicht viel bringt, weil dann wieder vorwärts fahren. Ja,
wie wird das mit Strom versorgt?
Drinnen ist ein Akku und ein Modellbau-Akku, der treibt die Servos an. Und einen, da ist noch ein kleiner Computer drin, den haben wir auf einer Messe gewonnen. Und den habe ich dann dazu verwendet.
Entwicklerplatine?
Ja, genau, so eine Mini-Entwicklerplatine ist da drin. Ja, das Programm ist ganz kurz und funktioniert recht gut. Ja. Die Kinder haben mir einen Spaß.
Ja.
Halten die Hand davor, stellen Misskühlen davor. Und es macht auch Geräusche. Wir sind ja da bei einem Audio-Podcast. Schalten wir nochmal ein.
Ja.
Jetzt drehen sich die Räder vorwärts, jetzt drücke ich einen Fühler. Jetzt dreht sich das linke Rad rückwärts, wieder beide vorwärts. Und umgekehrt. Beide zugleich schafft es nicht.
Das könnte man wahrscheinlich noch softwaretechnisch austarieren, dass man vielleicht eine Zeitspanne definiert, oder? Innerhalb
der Programm in 10 Minuten geschrieben.
Ja, klar.
Wir haben es aufpassen, wenn ich nicht runterfahre.
Ja, funktioniert super.
Bring die Tiere ins
Spiel. Die Roboter kommen.
Angriff bei der
Roboter. Das steht uns noch.
Okay. Ah, das ist gleichzeitig ist schwierig, schwierig, ja. Die Zettel werden.
Genial. Und wie heißt er?
Kixi. Ganz innovativen Kixi.
Ja. Statt Eikeks.
So. Das war die Version 1.
Ja.
Nach Jahren des Herumfahrens hat mein Sohn gemeint, naja, wir brauchen einen neuen Roboter. Das wird jetzt ein Schlangenroboter.
Wirklich? Wie wird das ungefähr aussehen? Hast du da schon einen Plan?
Ja, er hat schon ausgesägt, er hat eine Laubsäge bekommen und hat dann angefangen zum Sägen. Und die Grundplatten davon existieren jetzt schon, die haben schon zusammengeschraubt, die bewegen sich schon, die Segmente.
Mhm.
Ja, das Prinzip ist wieder ähnlich, es kommt auf das vorderste Segment wieder zwei Räder drauf, wobei die Servos vorwärts und rückwärts sich drehen können und auf den hinteren Segmenten kommen einfach nur Laufräder drauf. Das Ganze wird dann mit einem stoffähnlichen, beweglichen Teil überzogen und dann fährt es halt durch die Gegend.
Also du gibst denn keine
ganze Roboter oder so?
Naja, da kommt dann eben ein Funkmodul drauf, ein Sixlerband-Funkmodul.
Also das kannst du dann steuern.
Und einen Handsender, wo man dann steuern kann über Sixlerband. Natürlich kann man auch über einen Edge-Router dann über beliebige Handys steuern oder so Sachen. Oder über das Internet oder wie auch immer. Und in den Roboter kommt eben rein eine virtuelle Maschine, die der Clifford Wolf geschrieben hat für den Mikrocontroller. Und dann kann man den Roboter in Python programmieren. Dieses Python wird dann in eine zähnliche Sprache übersetzt und diese zähnliche Sprache wird in Bytecode übersetzt und die virtuelle Maschine, führt auf dem, die auf dem 8-Bit-Mikrocontroller läuft, führt dann den Code aus.
Dann kann sie auch gleich Python heißen, die Schlange.
Ja.
Das verstehe ich jetzt aber nicht.
Eine
Python-Schlange. Eine Python-Schlange, genau. Und dann kann man eben so Mini-Apps für seine Schlange schreiben. Ne? Und das Coole ist, die Programme sind sehr, sehr klein, die man damit entwickelt. Und die kann man dann über Funk übertragen. Man kann auch mehrere dieser Apps, gleichzeitig laufen lassen. Und vielleicht tun wir noch ein paar Leuchtturm drauf, oder dass sich auch irgendwas tut. Ne?
Ja, super.
Also mir wird spontan, wäre ich total motiviert, dass die Staub aufsammelt in der Wohnung. Also wenn das, der Keksroboter ist doch relativ hoch, der passt zum Beispiel nicht vielleicht unter das Sofa, aber so eine Schlange passt sicher gut unter das Sofa, wo sie dann den Lurch auffrisst, der ein Lurchjäger.
Ja, wir wollen
bei Besuch da.
Aber man sieht schon, viele Leute haben viele Ideen. Wir veröffentlichen dann auch die Pläne und die Software natürlich und die Hardware
auf OS-Domotics.
Auf OS-Domotics.com und dann kann jeder auch diese Schlange natürlich nachbauen. Falls Interesse besteht, tun wir vielleicht auch Teile dazu fertigen lassen und dann kann man sich auch die Teile kaufen, wenn man die Zeit nicht dazu hat. Oder die Prints kaufen oder wer will, kann sich so selber ätzen und löten. Je nachdem, wer Lust und Laune hat.
Sehr cool. Aber ich finde, dafür sollte unbedingt zischen. Geräusche muss
ich. Ja,
ich schlage vor, wir werden unter OS Domotics bei Ideen, die Python-Schlange eintragen. Und da werden wir einfach unsere Ideen hinschreiben. Jeder, der will, kann seine Ideen dann dazu eintragen.
Ja. Ich hätte sie gerne in 2 Meter Größe.
Möge Funktion.
Komm mir nicht zu nahe. Sie frisst auch manchmal.
Sie frisst ungebetene Gäste.
Wenn du jetzt ja 2 Lichtsensoren drauf tust, ne, dann müsst ihr ja ziemlich schnell wie ein Kakerlake von selber rauskriegen, wo es dunkel ist. Und wo es dunkel ist, liegt ja auch meistens der Lurch. Ne?
Naja, und das Coole ist eben, dass es eine virtuelle Maschine drauf hat. Und so könnten dann auch die User kleine Apps veröffentlichen, die dann andere Leute einfach auf ihren Roboter ausprobieren können. Mhm. Oder cool wäre ja auch, Schlange A schickt dann Schlange B eine App.
Das Match-Spiel mit ihrer Schlange.
Oder was auch immer, sich gegenseitig unheimlich. Ja.
Sehr cool. Das neue, statt Skynet dann SnakeNet. Erlangt ein Bewusstsein am 27. August 2013.
Es ist nicht der Terminator.
So, da. Jo, ich habe mehrere Meldungen gesammelt, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, aber der Johnny hat sie, glaube ich, auf seinem Handy, ich kann sie vorlesen, aber sonst kann ich was Heiteres beitragen. Ich war nämlich im Kino und ich habe YouTube geschaut selber, aber vielleicht hat jemand von euch etwas mit höherer Schöpfungshöhe.
Ja, Schöpfungshöhe habe ich schon erreicht. Also das Jahr des Hackathons ist weitergegangen. Das ist anscheinend sehr modern, genau. Es gab in Wien einen relativ großen Hackathon.
Okay, wo hat der stattgefunden?
Im Sektor 5, das ist ein Coworking Space.
Wir waren mal dort.
Podcast-Treffen, ja.
Ja, genau. Ja. Podcast-Barcamp
dort. Und organisiert wurde das von der Bank Austria, Ableger B1. Nicht Bank Austria. Falsche Werbung. Erste Bank war das. Hat alles nichts genützt, das Brainwashing. Also Erste Bank Ableger war das. Und
du hast da eher Bier gekriegt dafür, dass du den Namen im Bier doch
erbaut hast. Ja, mehrere Bier, es gab es dort.
Das muss man nicht unter unserem Wert verkaufen.
Genau.
Brand müssen wir schaffen.
Mathis haben sie dort. Club Mathe, oder?
Ja, das war allerdings kostenpflichtig bei dem Event. Das war sehr... eine große Enttäuschung. Aber ansonsten war es super. Also es gab, der Hauptorganisator, also das war Hauptsponsor, der Hauptorganisator war dann eigentlich Start Europe. Das ist so ein Startup, das Startups macht. Also ein Meta-Startup quasi.
Ein Startup.
Also die nehmen einen Jugendlichen oder und sagen, du machst jetzt
Nein, sie waren auch irgendwann einmal ein Startup natürlich. Aha, okay, ja. Und dann haben sie sich gedacht, was können wir als gute Startup-Idee machen? Na, wir machen neue Startups. Also die sind quasi ein Startup-Promoter oder sowas und haben...
Inkubator
oder so. Nein, vielleicht... Also, Inkubator wäre es, wenn sie selber Geld hätten, aber Geld haben sie nicht.
Sie sagen nur anderen, sie sollen Startups
machen. So auf die Art, ja, genau. Ja. Aber jedenfalls, das soll man nicht schlecht reden, da sind schon vernünftige Leute dahinter. Und die haben eben den Hackathon veranstaltet. Die Idee war eben Payments und Mobile zu verknüpfen. Und das hat natürlich stark nach Bitcoin gerochen, weil das Setting war, dass eben die erste Bank da jetzt ihre APIs an den Mann bringen möchte. Und haben gesagt, danke für die API, aber wir haben schon danke. die Aufgabenstellung, also blow the minds of Finance quasi.
Habt ihr dann erfüllt?
Die haben Sprüche. Ja, genau. Ja. Also war ganz, ganz nett angelegt. Es sind viele Leute gekommen. Es waren 77Hackathleten dort. Ja.
Der Sektor 5, ja, jetzt geht sich
hat das schon aus. Hergegeben. Ja, 77 geht sich dort schon aus. Ja. Und am Wochenende ist dort auch nicht so viel los im Normalfall. Also, ja. Und die 24 Stunden durchgehend war das die Aufgabenstellung.
Also nur 24 Stunden Zeit?
Ja, genau. 24 Stunden am Stück Zeit und man sollte sozusagen, man darf nichts vorbereiten.
Okay.
Was andere aber anscheinend doch gemacht haben. Aber und wir sind da zu 5 aufgetaucht von den Bitcoin Austria Delegation, haben 2 Gruppen gebildet, haben miteinander ein ziemlich komplexes Projekt durchgeführt, wo wir dann 4 Minuten Zeit hatten zu erklären, um was es da geht, was zwar ganz gut rübergekommen ist, aber wirklich verstehen konnte es niemand vollständig, weil die Zeit hat einfach nicht gereicht, das zu erklären, was wir da eigentlich machen. Also wir haben eine Multisignatur-Anwendung gemacht, wo quasi einmal eine Serverkomponente war und wir haben dann noch eine Android-Client-Komponente gemacht, die dann ermöglicht, dass man sicher Pakete transferieren kann, also Pakete bestellen kann irgendwo, wenn man einen Händler hat, dann möchte man irgendwas physisch bestellen, zahlt dem das Geld, aber man zahlt auch gleichzeitig den Postler, der dann der Treuhänder ist. Und dann müssen zwei von drei Menschen müssen dann quasi kollaborieren, dass das Geld von diesem Zustand wegkommt, dass es entweder nur der Händler oder nur der Kunde bekommt.
Also wie man es jetzt am Geldschein zerreißen würdest und
genau, sagen, aber besser als zerreißen, sondern kryptografisch gesichert, dass es nicht möglich ist, das Geld auch anderweitig wieder zusammenzusetzen, außer mit diesen Vorbedingungen. Und das haben wir dann gedemot und es hat eigentlich ganz gut geklappt, das war super lustig und wir haben vor allem einigen Leuten auch das Bitcoin-Thema näher bringen können, was ja eigentlich das eigentliche Ziel davon war. Ja.
Habt ihr schon so einen fertigen Vortrag eigentlich von Bitcoin Austria, den du für solche Gelegenheiten vorbereitet?
Ja, aber nur für halbstündige Vorträge. Da gibt es schon was in der Richtung, aber
ja. So mit Folienprojekten. Solchen
ja, voll in Reden dazu und so, ja. Ja. Und cool. Für da hat man 4 Minuten Zeit und da haben wir halt 6 Folien in 10 Sekunden durchlaufen lassen.
Das ist schwierig, ja.
Und das Ganze dann noch ein bisschen aufgepeppt mit ein paar Markensprüchen.
Hat dann funktioniert nach 24 Stunden?
Bist du dabei? Interessanterweise hat sie das sogar. Wir mussten es nicht wirklich beweisen und das haben auch viele andere nicht ganz hingekriegt, außer die auch schon was vorbereitet haben. Also es gab wirklich Startups, die quasi ihr Startup irgendwie einfach pitchen wollten und gesagt haben, ja, sie haben halt 27 schon Systemkomponenten und sie haben eine Community gebildet oder sind dabei, eine zu bilden und so Dinge. Also das ist nicht wirklich jetzt da hier Hackathon, mach mal in 24 Stunden, aber wir haben wirklich eine Android-App, Serverkomponente, dann noch so Demo-HTML-Files, Präsentationen, alles und dann dann war 4 Uhr in der Früh und haben nicht gewusst, was machen wir jetzt. Dann haben wir noch
Zeit übrig gehabt.
Ein paar sind schon schlafen gegangen, aber wir haben dann noch eine Mini-App gemacht, wo man dann abstimmen kann, Romney oder Obama. Das Voting wird nur entschieden, über wie viel Geld jeder bekommt. Ja. Also wir dekonstruieren diese Wahlkampfsituation und reduzieren sie auf das. Und das ist halt live.
Was auf der Meta-Ebene eigentlich genauso funktioniert. Ne?
Das ist quasi das Spiel, ja, genau. Ja.
Eine reale Simulation.
Ja.
Aber es gibt ja schon länger bei US-Wahlkämpfen dieses, wo du so Aktien kaufst.
Ja.
Also Wahl vom Wahlausgang und dann damit versuchst vorauszusagen.
Genau. Das ist InTrade, also das ist eine sehr populäre Prediction-Plattform und das gibt es ja auch bei uns schon länger. Ja. Wahlbörse.at oder so irgendwas. Das ist ja auch bei uns ganz populär gewesen. Ja. Und ja, das haben wir eben diese Abstimmungs-App haben wir mit echtem Geld wirklich demonstrieren können, voll alles auf Bitcoin-Niveau und haben dann Geld überwiesen, demomäßig. Und am Schluss wurde halt der Gewinner ermittelt, wo wir halt leider nicht gewonnen haben, weil das war halt zu komplex oder vor allem haben wir nicht. Es war interessanterweise Voting, ich glaube zumindest, nur die Entwickler das ja untereinander abgevotet haben. Und dann wurden die Gewinner prämiert, und das Lustige war, jeder hat so eine Mobile-App demonstriert und so ziemlich jede hatte irgendwie so, und du kannst von Person zu Person senden und so drinnen. Und dann war dann wurden die Gewinner prämiert, sofort nach dem Voting und die haben dann das Geld auf großen Papier-Schecks bekommen. Ich weiß nicht, ob Schecks überhaupt noch gültig sind oder ob das nicht schon verboten ist.
Damit du das ins Foto tun kannst.
Ja, aber wir sind fotografiert mit dem Scheck. Und dann war die Frage auf der Bühne, wie kriegen sie denn jetzt eigentlich das Geld? Und sie konnten das nicht machen. Also sie haben gesagt, und wir müssen dann nachher eure Bankdaten.
Also ein Symbol.
Es war symbolisch so. Also sie wollten ja gerne ihnen jetzt das Geld geben sofort, aber sie konnten es nicht.
Ja, oder was die Notwendigkeit seiner Veranstaltung vielleicht zeigt.
Sie haben mit Bitcoins wäre das nicht passiert. Also mit Linux wäre das nicht passiert.
Abseits von den Bitcoin-Welt hat es irgendein Projekt gegeben, was dich irgendwie noch geflasht hat, was du gemeint hast, wo du meinen würdest, das ist wirklich jetzt eine coole, neue, innovative Anwendung von
Startups. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann soll man lieber gar nichts sagen.
Alles klar. Okay.
Zum Thema Banking fällt mir noch kurz ein. Nebenbei jetzt eigentlich so nicht geplant. Die Bank Austria hat scheinbar jetzt das lange Wochenende genutzt und hat ihre Systeme irgendwie abgedatet. Wir haben ungefähr dreimal eine E-Mail gekriegt, also Achtung, Bank funktioniert nicht jetzt am Wochenende, haben kein Online-Banking und kein Foyer-Automat. Und seit heute Morgen habe ich gecheckt, dass das Online-Banking furchtbar kompliziert ausschaut jetzt.
Also Sie haben ihr Backend geändert.
Genau, also ich weiß nicht genau, ob sie es wirklich zum Bankenkern auch geändert haben oder nur die Web-Applikation, aber
Es schaut ganz nice. Ist der Kontostand noch dasselbe oder habt ihr auch was geändert?
Naja, leider noch dasselbe. Aber nur ich, momentan ist es auch ziemlich zäh. Heute Morgen habe ich versucht, es ist dreimal mit einem technischen Fehler ausgestiegen, aber ich vermute, dass die einfach mal die Server geteilt haben, die Hälfte des alte System und die andere Hälfte des neue System.
Okay.
Und das glaube ich, also würde ich machen, wenn ich jetzt nur nicht irgendwie auf.
Fürs Deploy
und dann umschalte und dann erst den anderen nachziehe, weil irgendwie war es heute wirklich furchtbar zäh und ich habe heute was zahlen müssen und das war dann echt anstrengend. Ja, aber mal sehen, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ich weiß jetzt, ob es nur heute nur aufgefallen ist, mit zum Thema.
Heute war auch darüber ein Bericht im Standard, im Online Standard, dass sie Probleme haben mit dem Zahlungsverkehr seit dem Update. Ich habe aber nur die Überschrift gelesen und gedacht, aha, okay, gute neue Software.
Ja, richtig.
Gut getestet.
Bananensoftware.
Ja, so mein
Kunden. Vor allem, weil sie so gewarnt haben davor und bitte planen Sie Ihre Bargeldreserven. Und ich war jetzt das Wochenende auf Kurzurlaub. Also, wir haben das verlängerte Wochenende genutzt und dann halt wirklich extra vorher alles abgehoben, weil weiß, geht da meine Bankomatkarte noch und so. Und offenbar war es gut. Ja, aber es ist zumindest optisch schaut es hübscher aus, ist aber halt, wenn es benutzbar wäre. Mhm. So also, als jederzeit der Klick ist, Seite konnte nicht angezeigt werden oder irgendein Ajax-Call irgendwo hingeschlagen. Also war jetzt irgendwie sehr, kein sehr angenehmes Erlebnis, aber vielleicht sind es einfach.
Das gerade bei Bankgeschäften nicht so gerne sehen, ja.
Ja, genau.
Vor allem, ich zahle eh nie damit, das muss nur hübsch ausschauen.
Transaktionen, zum Beispiel, du klickst hin und hast den Tankcode schon dreimal eingegeben.
Mhm. Ja, genau. Oh, ja. Komm, gestohlen schon in Russland, oder wie?
Ja. Vor allem, wenn du einen Tanko zweimal gibst, ist das jetzt wirklich ein Fehler auf der Seite? Oder
ist da ein Fehler dazwischen? Oder schon einer freut sich schon.
Es ist einfach nichts vertretbar. Mhm. Ja. Das hat man auch so als das Grundthema gemerkt. Wir sind halt ja, wir gehen ja quasi von den Bitcoins, die ja schon quasi Zero Trust sind, noch einmal einen Schritt weiter und verbessern das quasi noch und machen eine praktische Anwendung. Und ziemlich jede andere Idee hatte als erstes, okay, lade mal unsere App darunter oder geh auf unsere Website und hier trägst du deinen Usernamen und dein Passwort für dein Online-Banking ein. Und dann brauche ich gar nicht mehr weiterhören, was er jetzt sagen wird. Damit ist die Idee schon gestorben. Mhm. Ja.
Ich habe immer so, es gibt auch diese Sofortüberweisung.
Ja, die wollen ja auch deine Bankkarte.
Ich habe das, mache das Prinzip nicht, die Security und allen ähnlichen Vorlesungen, bläunst da ein, niemals Daten aus der Hand geben und wenn ich irgendwo meine Login-Verfügernummer und Passwort von meinem Online-Banking eingeben muss.
Dann kann ich voll abräumen. Ne?
Ich meine, ja, du hast noch den Tarncode und so, aber zumindest sieht aber hat er die Einsicht auf deine Kontoüberweisungen. Ja, er hat alle Daten auf jeden Fall, alle meine gesamten Transaktionen, die ich dort habe. Und das
Vertrauen darf das Risiko nicht außer Acht lassen. Zum Beispiel, ich gebe denen meine Daten, die haben jetzt einen User, zwei User, 2 Millionen User, dann wird es interessant für Hacker. Mhm. Die stehlen dann dem die Daten und können auf alle Konten zugreifen und die Kontostände und den Verlauf sich anschauen und diese Daten wieder verkaufen.
Dann kommt der zweite gezielte Attack vielleicht auf Smartphones oder keine Ahnung, es braucht nur mehr Dinge kombinieren und haben vielleicht die Möglichkeit, eine SMS abzugreifen, also wenn die, Teufel schläft ja nicht, und dann hast du vielleicht den
keine App ist schnell installiert, unbemerkt.
Ja, genau, die dann irgendwie den SMS abgreift, das ändert.
Ich muss gestehen, dass ich schon sofort Überweisung schon mal benutzt habe. Aber es ist halt immer, wenn man keine Kreditkarte hat, wird es total schwierig und wirst du in diese Services schnell reingedrängt.
Kreditkarte.
Und bei PayPal ist halt nicht so bequem, weil da musst du dann irgendwie vorher überweisen und dann das irgendwie dann, es geht nicht so schnell und ist nicht so bequem und PayPal hat auch keinen guten Ruf, weil wir. Sie haben der Fuchtel der armen amerikanischen Regierung da gleich einmal Gelder abdrehen, also auch kein gutes Zahlkarma. Ja. Jetzt zur Zeit ist ja Cash for Web halt irgendwie so der Way to go, aber naja. Zumindest. Könnte auch bequemer sein, weil du hast dann halt bei Cash for Web hast halt irgendwie so die restkleinen Beträge, die so übrig bleiben, das sind so vielleicht 1 Euro oder so, die kannst du bei App rausgeben, aber wenn du irgendwo bestellst oder so, dann bleibt da halt vielleicht einmal 5 Euro liegen und dann kriegst du das nicht mehr ordentlich runter, außer, es gibt schon die Möglichkeit, dass du zurücküberweist, aber dann wollen sie 2 Euro für die Überweisung auf dieses andere. Also da nehmen sie sich dann auch, dich dann aus, ja. Also da muss man schon auch mit ein bisschen Strategie zur Hand gehen. Ja, dann habe ich eine interessante Filmvorschau gesehen.
Okay.
Die heißt Robert und Frank.
Oh.
Das ist eh ein interessantes Thema, wenn man sich damit beschäftigt. Die Bevölkerung wird immer älter und der Nachwuchs wird immer weniger. Das heißt, früher hatte man eine Pyramide, an der Spitze waren die alten Leute und in der Breite waren die jungen Leute. Mittlerweile steht die Pyramide am Kopf. Das heißt, wir sind noch nicht am Kopf stand, das war, wie ich geboren worden bin, so ungefähr.
Das war schon in der Mitte dick, ne, und oben.
Ja, das war oben vor 40, ganz dünn und 40 Jahren oder mehr, ne? Mittlerweile ist die Pyramide umgekehrt, das heißt, es kommen wenig Leute nach, aber die Leute von damals sind viel mehr und viel älter. Mhm. Das bedeutet, es sind einfach zu wenig junge Leute da, um sich in Zukunft um die alten Leute zu kümmern. Jetzt hat natürlich die EU eine geniale Idee, kein Problem, Assistant Living. Ne? Mhm. Man nimmt Technik dafür. Jeder kriegt einen Roboter, mit dem wirst du dann glücklich als alter Mensch. Und genau um dieses Thema handelt dieser Film, über einen alten Mann, dem ein Roboter vorgesetzt wird, der ihn jetzt bemuttert. Ja. Er darf das nicht essen und dieses nicht tun und jenes nicht tun und will mit ihm dauernd Sachen machen, die er überhaupt nicht mag, und bis er dann Hand anlegt und den Computer, den Roboter umbaut. Bis er ihm gehorcht.
Ist das ein Realfilm oder ist das ein Animationsfilm?
Das ist ein Realfilm mit Schauspielern.
Okay.
Ich habe eben nur die Vorschau gesehen, die hat 3 Minuten gedauert. Mhm. Und man sieht dann eben auch den Anfang der Handlung. Er lötet ihn um und schraubt ihn um. Daraufhin folgt ihm der Roboter. Und dann bringt er dem Roboter alles Mögliche bei, wie man einbricht. Ja, und dann hört die Forscher auf. Aber es ist total lieb gemacht.
Cool.
Ich weiß leider nicht, von wo der Film ist, aber vom Feeling her kommt er mir fast vor wie ein französischer Film. Mhm. Also,
ich glaube, ich habe schon darüber gehört.
Also mit mehr Tiefgang und mehr Feinheit, nicht so wie die amerikanischen, ja, Drüberfahrfilme. Ne?
Da würde dann der Roboter dann auch seinen eigenen Willen entwickeln und dann anfangen, irgendwelche
Leute zu
vernichten. Ja, genau.
Na, aber der Film dürfte Gefühl haben und mir gefällt er recht gut, weil er auch ein bisschen mit dem Thema zu tun hat. Und meiner Meinung nach ist es die falsche Richtung. Man kann Menschen nicht durch Roboter ersetzen. Das funktioniert nicht. Das ist meine persönliche Meinung.
Noch nicht.
Die hilfreiche Nachbarin im Haus ist durch nichts zu ersetzen. Das weiß ihn jeder, der eine Großmutter hat und sich nicht darum kümmern kann, aber die liebe Nachbarin hilft. Und das ist durch nichts ersetzbar.
Das stimmt.
Ja. Wie ein guter Freund oder so.
Ein interessanter Film.
Ja, den Film möchte ich mal anschauen. Wenn ich ihn gesehen habe, werde ich dann wieder berichten.
Besonders, weil es einen anderen Fokus hat. Es gab ja mal auch diesen, aber der war schlechter Film, von Steven Spielberg, wo auch diesen... Nein, AI hat es geheißen, glaube ich.
Ja, AI. Und dann Bicentennial Man.
Ah, den gab es auch.
Das hat dieses Thema.
Genau.
Der hat auch das Altern und Roboter quasi.
Ja. Das AI war ganz schlecht. Ich halte Steven Spielberg einfach so schlecht aus. Das ist einfach, so immer am Ende ist Alien und Lichtschein und das ist ganz schrecklich. Ja, du warst im Kino, warst, wenn wir schon beim
Ding sind. Ich habe mir Kommerz reingezogen, nämlich Die Vermessung der Welt.
Ah ja, Daniel Kielmann, genau, hat einen Bestseller geschrieben, jetzt vor 2 Jahren.
Den ich auch hier noch einmal sehr empfehlen kann. Das Buch ist nämlich wirklich sehr schön, hat einen sehr, sehr feinen Humor.
Aber das ist ja jedem überlassen,
genau. Also ich habe dauernd schmunzeln müssen, nicht beim Buch lesen, habe gedacht, okay, der Film kann auch gut sein und gut mal die deutschsprachige Megaproduktion unterstützen.
Ja,
das und
hat ja der Ding, der Puck,
Detlef Puck, genau.
Und den kennt man ja, weil der hat früher schon gemacht Sonnenallee oder Herr Lehmann, Männerpension hat er auch gemacht. Diverse Filme. Also man kennt den Detlef Puck einfach. Mhm.
Man kennt auch übrigens im Film 2 österreichische Schauspieler, Karl Markowitsch, spielt einen Lehrer, der einen jungen Gauss züchtigt, und dann einen anderen, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, aber bin ziemlich sicher, er hat bei Hundstage mitgespielt. Ein österreichischer Schauspieler spielt seinen Sklavenhändler.
Okay.
Und ja, was soll ich sagen? Film ist ganz nett, aber ist halt nicht das Buch. Also, es ist,
wie ist halt ein
eigenes Projekt und nicht schlecht, aber halt sehr bemüht. Und noch etwas Nettes kann ich sagen. Also
das kann man halt nie vergleichen, halt. Das sind 2 verschiedene Medien.
Jo, die Vorführung um 14 Uhr angeschaut, da war ich der Jüngste. Also,
das ist echt
so. Das ist wirklich Seniorenkino, wenn du um 14 Uhr in so einen Film reingehst, das sind Pensionisten. Mhm. Ja.
Ja, also hat dir gefallen. Also,
es war okay, aber wahrscheinlich ist das Buch nicht so schön verfilmbar oder hat es halt noch keiner zusammengebracht. Sie haben halt mehr so einen bemühten, bisschen schönen Film, also ein bisschen breit getragen, rausgebracht, aber es war jetzt nicht dieses hintergründig sich lustig machen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt.
Ja. Ja. Ja, wenn wir schon bei Kultur sind, also Kultur, aber.
Du hast einen Splitterfilm geschaut.
Splatter habe ich ausgelassen. Ich habe mir ein bisschen Postapokalypse, ein bisschen Vietnam und ein bisschen Future angeschaut. Aber eigentlich wollte ich erzählen jetzt noch vorher, nämlich, dass ich am Konzert war von Fanny van Dannen, gestern in der Arena. Und in Fanny van Dannen, Den kann man kennen, weil er hat schon für viele berühmte andere Gruppen auch Lieder geschrieben und ist so ein deutscher Liedermacher. Schon älteres Kaliber, der ist 1958 geboren, also ist jetzt so um die 60. Und ja, ich mag die Arena ja als Auftrittslocation und ist immer, also ist, diese Konzerte sind so empfehlen, weil das Publikum sehr gemütlich ist. Also ist auch ein eher älteres Publikum und alle sind gut drauf und man lauscht halt diesen humoristischen Liedern. Und das muss einem halt, sollte man vielleicht mal auf YouTube reinklappen, es gibt ein paar lustige, er hat schon ein paar ganz lustige Lieder drauf, irgendwie so. Depressive Hypochonder auf dem Weg zum Augenarzt. Stoßen sich am Weg den Fuß an und denken sich, das war's. Also das ist, also es ist einfach nett und natürlich hat jetzt so beschränktes Repertoire, ist er immer nur mit seiner akustischen Gitarre und der Mundharmonika und halt seinen Stil zu singen und wie es bei humoristischen Liedern halt manchmal so ist, auch ein bisschen durchschaubar, manchmal so endet dann Himmelspforte, wie es oft ist mit diesen Witzliedern. Aber er kann es auch tiefgründiger und ist auf jeden Fall, war es ein gutes Konzert. Ich habe mich gefreut, wieder mal die Arena zu besucht zu haben. Also ich brauch das immer so mindestens einmal im halben Jahr wieder mal ein gescheites Konzert zu besuchen. Ja, und das hat mich auf jeden Fall mehr rausgerissen als meine Filmschauungen. Weil ich muss gestehen, ich habe mir angeschaut Babylon mit dem Vin Diesel, das ist ein Science-Fiction-Film. Und er war oberübelst. Das einzig Sehenswerte darin ist ein Gérard Depardieu, der einen Gangsterboss spielt, der die ganze Zeit in seinem Panzer fährt, der irgendwie auf Luxuskarosserien ausgekleidet ist. Das hat was. Aber der Rest, naja, es ist diese, das Future Science Fiction Genre hat eigentlich wirklich ein Problem, dass es oft einfach ein konventioneller Actionfilm ist, der halt mit futuristischen Eye Candy ausgeschmückt ist. Das ist teilweise ganz gut gelungen, aber am Ende hat es noch so einen christlichen Turn bekommen, das Ganze, und nein, geht sich nicht aus. Dafür kann man empfehlen, das, was ich gern finde, einen stilleren Vietnam-Film, den ich mal angeschaut habe, und könntest du vielleicht auch kennen, 1978 rausgekommen mit Robert De Niro und dem Christopher Walken. Ich muss mehr Christopher Walken-Filme sehen. Es ist, könnte fast so werden wie beim Rutger Hauer natürlich, wo ich auch eine lange. Könnte Christopher Walken, könnte ich auch so reinkippen. Schauen wir mal. Ja. Deer Hunter heißt der Film und handelt über so einen Freundeskreis, einen Familienkreis im Stahlarbeitermilieu in einem kleinen Dorf in Amerika, polnische Auswanderer und dauert 3 Stunden. Und was ich sehr angenehm finde, ja, konzentriert sich jetzt nicht auf den Krieg ausschließlich. Der Krieg kommt zwar vor im Mittelteil, aber ist jetzt nicht ein Kriegsfilm, wo man jetzt laufend irgendwie die Gefechte und das Geknalle sieht. Im Grunde, ohne zu viel zu spoilern, es geht um die Thematik russisches Roulette. Und der Christopher Walken und der Robert De Niro und noch 2 andere sind eben so befreundet und sind dann gemeinsam im Krieg. Und die ganze erste Stunde ist eigentlich nur, zeigen sie einfach eine Hochzeit, wo diese Freunde gemeinsam Hochzeit feiern, kurz vor, bevor sie irgendwie in den Krieg aufbrechen. Und irgendwie hat der Film was. Also irgendwie hat man das Gefühl, man ist in diesem Freundeskreis drin und kommt was mit von den Leuten, aber es ist irgendwie nicht so aufgesetzt erzählt, sondern sie sind einfach. Es ist ein guter Film. Also ich würde das mal, wenn man sich die Zeit nimmt und sich auch darauf einstellt, dass es jetzt ein langsamer Film ist, der 3 Stunden dauert oder so und man irgendwie Lust auf die Thematik hat, dann ist das einer der sehenswerteren Vertreter des Genres. Ja. Ja. Und in Sachen Postapokalypse, so jetzt aber ganz schnell, in Sachen Postapokalypse habe ich mir noch eine Serie angeschaut, eine 6-teilige, eine von der BBC in den 90er Jahren, 1999 produziert, kurz vor Millennium, für den Sci-Fi Channel, heißt The Last Train, ist totaler Quatsch, aber war lustig anzuschauen, bis auf das Ende natürlich, und handelt davon, dass, was war das Postapokalypse-Szenario, ein Meteoreinschlag, ich weiß gar nicht, was die Katastrophe war, es war ein Meteoreinschlag, genau, und eine Reisegruppe in einem Zug sitzt so irgendwie und fährt vor sich hin und eine Typin schaut schon so ganz nervös die ganze Zeit und hat irgendwie so eine Art Granate irgendwie so im Ding und kurz bevor das Armageddon rüttelt schon den Zug oder so, wirft sie diese Granate und im wunderschönsten BBC schlechten Computeranimationsstil frieren dann alle ein. Und diese Reisegruppe oder halt dieses Abteil, das dann überlebt und eingefroren ist, wird da wieder aufgetaut und dann kommen sie drauf, dass die Welt, in die sie gekannt haben, nicht mehr existiert, alles überwuchert und so. Das Ganze alles aber mit diesen englischen Gesichtern und diesen Arbeiter auch irgendwie eine wild durchgewürfelte Gruppe. ist gut, das kann man sich gut anschauen, ist natürlich totaler Quatsch irgendwie und das Ende ist auch nicht gut, aber irgendwie hat es trotzdem was. Also weil es, gerade weil es nicht so eine megamäßige Army-Produktion ist, sondern einfach so englische fürs TV produzierte Serie und auch so schön überschaubar. Also nur 6 Folgen, das tut nicht weh, da muss man jetzt keine 4 Staffeln wegschauen.
The Last Train?
The Last Train.
Ja, genau. Leichte Kost.
Leichte Kost.
Wenn jemand leichte Kost liebt, gibt es ja auch im Fernsehen die Serie Eureka. Ah, der sie noch nicht kennt, die gefällt mir recht gut, weil sie sich selbst auch nicht so ernst nimmt. Das heißt, da geht es um eine Stadt, die keiner kennt, weil sie natürlich geheim ist, mit einem Tarnschild. Das sind die besten Köpfe von Amerika und erfinden neue Technologien, aber es geht immer irgendwas schief. Ne? Also kein Vorteil ohne Nachteil. Dauernd droht die totale Apokalypse, nur irgendwelche Fehler. Und eigentlich sind sie dauernd bemüht, ihre Fehler wieder glatt zu bügeln und dann kommt das nächste Experiment. Und so geht halt die Serie dahin, aber sehr empfehlenswert.
Gibt es sie noch? Also wird die noch produziert oder ist die abgeschlossen?
5 Staffeln
oder so? Ja, 5 Staffeln.
Okay. Man findet sie sicher irgendwo, ja. Sie wiederholen sie eh manchmal wieder in verschiedenen Sendern.
Felicia Days spielt mit in Staffel 5, glaube ich.
Aha, ist das?
Von der habe ich mal geredet, die macht so Web-Serien. Zum Beispiel macht sie jetzt derzeit The Guild, diese Rollenspieler, und da hat so eine Nebenrolle in einer Staffel.
Also mir gefällt die Staffel 1 am besten, dann in der Mitte irgendwo gefällt es mir recht gut. Und jetzt ist die 5. Staffel, finde ich auch nicht so schlecht. Ja.
Cool, müssen wir auch mal reinschauen.
Okay, machen wir schnell fertig, weil es kommt zur Musik. ich habe noch schöne Lebentipps. Also ich habe ziellos auf YouTube herumgesurft, weil ich irgendwie ein Fernsehbedürfnis hatte, aber keinen Fernseher hatte. Ne? Und dann bin ich über 2 Musikerinnen gestolpert, die nennen sich Garfunkel und Oates. Und die eine ist ganz klein und hat so eine Pony-Frisur und spielt auf einer ganz kleinen Gitarre.
Ukulele.
Ja, genau. Und die andere ist eher größer und spielt auf einer großen Gitarre und gemeinsam machen es halt so für amerikanische Verhältnisse urlinke Lieder und sind recht nett, also einfach nach Garfunkel und Oates suchen, ich werde es auch verlinken in den Shownotes, und ein Lied, das haben sie in diesem Stil von We Save the World gemacht, das heißt einfach Save the Rich, da geht es um die Top 1% halt, dass man denen doch was geben soll für einen Wahlkampf und so, und die sind so arm. Und auch mit Wired Al Yankovic haben sie es zusammen gemacht.
Ah ja,
also
ja,
einfach
Video, Persiflagen.
Genau, ja.
Genau.
Und dann habe ich von denen zufällig ein Lied gesehen, da singen sie über einen Typen, der heißt David Wayne, der ist so sexy und so. Ich schaue mir halt so das Video an und da kommt er dann selber. Dann YouTube ich weiter zu David Wayne und dann, das ist total an mir vorbeigerauscht. Der hat seit 2008 eine Web, also eine YouTube-Serie mit so typischem YouTube-Format. Also eine Episode ist genau 3 Minuten lang. Und insgesamt 5 Staffeln, 10 Folgen, jede 3 Minuten, also man kann sich so herrlich durchklicken. Und das ist einfach so ein New Yorker, der, wie soll ich sagen, schaut sehr durchschnittlich aus, also Bierbauch, Glatze, 40 circa, war mal gleich sympathisch. Und in jeder Episode hat er halt irgendeine superschöne Frau, die ist irgendeine Jungschauspielerin oder so, die er halt anmacht, und das funktioniert auch meistens unglaublicherweise, aber es geht dann irgendwas total Absurdes schief. Also er stoßt auch ständig irgendwelche unschuldigen New Yorker so, also an denen geht er vorbei, dann geht er nochmal zurück und stoßt sie so in den Dreck und dann geht er weiter. Und das ist ein sehr, sehr eigener Humor, aber wenn man reinkommt, durchaus lustig. Und der Serie ist gleich Wayne's Wayne Days. Ich werde es verlinken, aber war erstaunt, dass ich davon nichts mitkriegt habe, aber es ist richtig zum Schauen. Hat auch sein Web Awards gewonnen, also das beste YouTube-Web-Serie.
Ja, und zu guter Letzt werden wir das Geheimnis lüften. Schließlich sind wir ja Open Source und Open Hardware recht zugetan, als wären wir den Roboter öffnen. Ne? Die Hardware open.
Warte, ich finde das mit diesen historischen.
Die Keksdose geht auf.
Die Keksdose wird geöffnet. Die Spannung steigt.
Ich hoffe immer noch, dass Kekse drin sind.
Okay, dann öffnen wir das Keksdosenroboters.
So.
Eine Schönheit.
Papier. Man sieht Papier, dient zur Isolierung. Ja.
Das ist das Entwicklerboard, schau.
Das schaut ein bisschen billig aus.
Das ist das die CPU.
Okay. Das ist keine CPU. Ah, da ist
keine,
ist
zu viel drauf.
Ich glaube, da ist sogar ein Lautsprecher oben.
Wirklich?
Die Kipsi kann
das
reden.
Piepsen.
Ja. Das dient nur der Spannungsstabilisierung, weil das Ganze wird mit 12 Volt versorgt. Dann ist hier ein DC-DC-Wandler drauf, der eben aus den 12 Volt die 3,3 Volt für den Computer macht. Computer klingt ein bisschen, übertrieben. Es ist ein ganz ein kleiner Mikrocontroller drauf, der eine PWM macht für die Serveransteuerung. Jeder, der sich mit Modellbus-Servos schon beschäftigt hat, weiß das eben eh schon, dass zwischen 1 und 2 Millisekunden ein Rechteck erzeugt wird. Eine Millisekunde heißt, fahr ganz nach links. Und 2 Millisekunden heißt, fahr ganz nach rechts. Und damit sich jetzt die Räder dauernd drehen und nicht gegen Anschlag fahren, baut man den Modellbus-Servos um, indem man einfach mit der Zwickzange die Arretierung wegzwickt. Das heißt, das fährt nicht mehr mechanisch gegen das Ende, sondern dreht sich im Kreis. Dann ist noch ein Potentiometer eingebaut in dem Servo. Das nimmt man einfach raus und lötet zwei fixe Widerstände ein. Das heißt, die Elektronik glaubt, ich bin weg von der Mitte. Und wenn man jetzt mit dem Signal weg von der Mitte fährt, wird er immer schneller, das Servo. Und wenn man wieder auf der Nullstellung fährt, mit dem Signal, dann bleibt das Servo stehen und im anderen Bereich fährt eben rückwärts. Das ist der Trick an der Sache. Und bei Anleitungen findet man eh im Internet für sich Modellbus-Servos.
Ist da unter noch was?
Ja, jetzt öffnen wir ihn weiter. Die Schicht 2 naht. Ja. Papier 1 wurde entfernt. Papier 2 wurde entfernt.
Wahnsehen, das Getriebe.
Hier sieht man mit einem Klettverschluss ist einfach der Akku fixiert. Sonst fällt er nämlich drinnen herum.
Bombastisch.
Und man sieht eben auf der linken Seite einen Modellbus-Servo und auf der rechten Seite einen Modellbus-Servo. Das sind eben die Motoren, die wurden eben umgebaut.
Damit das ist dieses LED-Lämpchen, das da noch dranhängt, oder ist es ein Knopf?
Ich schau gerade. Ich glaube, das ist eine normale LED, die zeigt nur an, dass, glaube ich, Spannung da ist, wenn ich ihn einschalte. Können wir mal probieren? Schalten wir mal ein. Ja, ja. Die LED habe ich nie rausgeführt. Also, da müsste man ein Loch, bohren. Das geschah nie und in die Dose einbauen. Ja, soweit zum Open Hardware. Jetzt bauen wir ihn wieder zusammen.
Keine Kekse.
Ja, leider keine Kekse. Ja, das könnte man noch nachholen. Für Weihnachten eine kleine Kekse einbauen.
Die fleißigen Bastler, so als Wegzehrung drinnen noch.
Eine isolierte
Kekse. Oh, ein Oreo, herrlich. Ja, und die Version 2 bekommt eben ein 6LoWPAN Funkmodul von OSOMOTIX in Open Hardware Projekt wieder. Das haben wir jetzt auch schon fertig gerotet, das nennt sich Merkur, dieser Print. Das ist zum Experimentieren gedacht, den kann man entweder in ein Steckbrett reinstecken oder damit eben kleine Basteleien machen. Und wir entwickeln als erstes Projekt eben diesen Roboter, diesen Schlangenroboter mit diesem Merkur-Board. Das interessante Merkur-Board, der hat einen Bootloader, der Arduino-kompatibel ist. Das heißt, man kann ihn mit jedem Arduino Development Kit bespielen. Wenn man will, kann man auch Arduino draufspielen. Wir verwenden als Betriebssystem Contiki OS, das eben die Netzwerkfunktionalität schon mitbringt.
Die Arduino haben jetzt auch eine neue Revision rausgebracht von ihrem Board. Kann das sein?
Oder habe ich die haben jetzt nach 2 Jahren eine neue Hardware-Release rausgebracht mit neuer CPU, mit ARM Cortex. Ja. Wird man sehen.
Ganz gut.
Welche Projekte man damit löst. Man hat jetzt natürlich gegenüber früher Rechenpower ohne Ende. Braucht natürlich auch mehr Strom. Ja, werden wir schauen, was rauskommt.
Ja, hast du noch Interviews? Du hast auch gesagt, dass du nicht.
Ich habe noch 2 Interviews, also wenn jetzt keiner mehr von euch was sagt.
Ich sage dann schon noch was.
Kleinigkeiten?
Ich habe auch noch Kleinigkeiten.
Ach so, ja. Wir haben, wenn jemand noch an Bitcoin interessiert ist, nächste Woche gibt es ein nächstes Bitcoin-Austria-Event am Dienstag, 18.30 Uhr, 6.11. im MetaLab. Eine Stunde Vortrag, Rest des Abends Diskussion, offene Themen. Und dann wird es noch spannender. Nächstes Wochenende, also nicht dieses, sondern nächstes am 10.11. Gibt es eine gemeinsame Veranstaltung von der Java Student User Group und der Google Technology User Group oder so. Okay. Die heißt DevFest und dort gibt es dann auch einen Bitcoin-Teil und auch einen PayPal-Teil. Und dann gibt es dann Show-Off und ich bin mir nicht sicher, ich glaube auch einen Hackathon wieder mal, aber ich bin mir nicht sicher. Es gibt jedenfalls eine am Sonntag, die also am Samstag Vorträge, Sonntag praktische Hands-on.
Und das ist auch im MetaLab, oder?
Nein, das ist auf der TU Wien und der Sonntag ist auch im MetaLab. Also auf Samstag TU Wien, Sonntag MetaLab, 10. 11. November und 6. November.
Bitcoin Austria treffen.
Im Internet.
Im Internet.
Ja, ich hätte eigentlich noch das Thema gehabt mit dem Xubuntu, aber ich werde jetzt nicht eine gesamte Xubuntu-Review, das spare ich mir fürs nächste Mal auf. Und noch als Nachtrag zur letzten Folge, da hat es mir ja doppelt leid getan. Erstens, weil der Peter ja vom Smarter Home Podcast da war, den hätte ich gerne wieder mal gesehen.
Da musst du halt öfter zum
Stimmt, da hast du vollkommen recht. Ja, culpa, mea culpa. Aber, genau, und bei der Ubuntu-Besprechung besonders, weil du hast gemeint, dir ist nichts aufgefallen und ja. Der Florian natürlich von seiner Perspektive aus hat ein bisschen gegen
Ubuntu genau, ne?
Was ist ja, ne? Ich meine, er hat recht. Ich meine, was ist schon besser? Ja, diese, was er kritisiert, die Kommerzialisierung und so und wie sie Sparchat machen, da hätte ich gerne einfach mit ihm gerne mich ausgetauscht, weil er benutzt ja als Distribution das Arch Linux. Das werde ich vielleicht jetzt auch mal antesten. Aber ja, das ist halt von seiner Badass Linux Admin Perspektive ist sicher Arch Linux technologisch besser untertragen. Aber vielleicht in der nächsten Folge, wenn er da ist, können wir auch wieder mal über neuen Ubuntu und die Wege und wie wir das dann sehen, besprechen.
Na gut.
Ja, Florian sollte auf der Krypto-Party mit
dem vielleicht berichtet er dann davon.
Gestimmt, ja. Das hat er geschrieben. Ja, super.
Na dann freue ich mich jetzt, zwei Interviews gleich anzukündigen. Eins ist von letzter Woche, der Andreas Zeitraffer wieder.
Mhm.
Und zwar reden wir mit dem einfach über Kameras und Zeitrafferfotografie etc. Ja. Man hört im Hintergrund kurdische Musik, für die wir keine DRM-Rechte haben etc. Also das haben wir an einem Ort aufgenommen, wo man diese Musik hört.
Aber keine Rechte.
Sie ist also nicht von uns, also das sind wir von der Straße oder so. Und das andere ist von Jörg Wikonik, unserem Sponsor, ein Interview, was ich gestern mit ihm geführt habe, über seine Firma und über das Geschenk des Grazer Bürgermeisters. Er hat jeder Grazer Firma einen kostenlosen Webspace und mit Homepage geschenkt und die Grazer Kreativszene ist nicht sehr erfreut darüber.
Ach,
da berichtet er. Das
habe ich mal gar nicht machen. Tollen Bastel-Kids-Homepage.
Ja. Genau. Da freue ich mich aufs Interview mit Jörg. Ich verspreche, die Sprüche werden wieder besser.
Lacht
er. Oi, 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 oi.
Also wir hören den Podcast ja nur wegen diesen
Sprüchen. Ja, die Werbung ist
der Content.
Beides.
Das ist endlich zahlt. Wir sind am Schluss,
dann bleiben
die
Hörer
länger dran.
Ja. Na dann.
Sagen wir Treffpunkt, wahrscheinlich wieder am nächsten Dienstag 19:30 Zypressian. Ich werde mich bemühen, Und um 19 Uhr werde ich mich bemühen, im alten Agar zu sein, wie immer, für Leute, die den alten Treffpunkt besuchen.
Super. Na dann, lustig war's und tschüss.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Also da Andreas tut jetzt nach dem 75er Bitocher Podcast noch ein bisschen gleich weiter podcasten, nämlich über die
GoPro Hero 3.
Und das ist eine ganz geile Kamera.
Ja, das ist eine ganz kleine Kamera, die ist.
Ja.
Weiß nicht, wie man es beschreiben kann am besten.
Und die hat den Felix Baumgartner gefilmt, wie er gesprungen
ist. Also der Felix Baumgartner hat es unter anderem in seinem Chest gehabt. Das haben wir nachher
gleich mitgejumpt.
Ja genau, die war so versetzt in dieser weißen Box, die er im Bauch gehabt hat. Und die hat ihn noch von unten halt rauf.
Damit man sein Gesicht sieht, wie er
fliegt. Dass sein Helm sieht und so weiter. Und die ist jetzt sehr bekannt, das ist die bekannteste Actionkamera.
Und was kann eine Actionkamera? Die kann einfach schnell filmen oder? Ist robust oder?
Das genau, du sprichst das gerade an. Die ist sehr robust.
Die kann von der Stratosphäre runterhauen und die überlebt.
Genau, also das hat man auch schon gemacht. Das hat man schon öfters gemacht. Da gibt es einen ganz bekannten Fall, der hat eben fürs iPad so Hüllenhersteller, der wollte halt demonstrieren, wie stark seine Hülle ist, und dann hat er es eben mit dem Wetterballon raufsteigen lassen.
Auf die Baumgartnerhöhe.
Genau. Nein, nicht unbedingt. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, so hoch war es nicht, aber hat einen sehr ziemlich großen Ballon. Und dann irgendwann hat es den halt zerrissen, den Ballon
oben. Das Ding ist runtergefallen.
Genau, das iPad ist runtergefallen. Und
da gibt es dieses Video davon, wo sie es dann fangen.
Genau. Und dann schlagt es unten halt auf. Mhm. Und dann kommen sie mit einer externen Kamera daher und man sieht halt, das war die GoPro dran. Und die GoPro wird voll gefeiert und das iPad-Gehäuse wird voll vernachlässigt. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob das iPad nachher noch funktioniert hat. Das war voll wurscht eigentlich.
Aber die GoPro hat nachher funktioniert.
Genau, und das, die gibt es jetzt schon 2 oder 3 Jahre, mhm, gibt es die Kamera jetzt schon, und die wird halt wirklich, du siehst das überall bei den Sportevents.
Weil ist das die ideale Helmkamera dann
die, für so die Helm, und so? Genau, du hast überall, manchmal fährst du mit dem Stecken so, dass es ein bisschen weiter weg ist und auf dich zeigt. Und du hast überall im Körper irgendwas. Mhm. Und
die ist praktisch klein, robust und eine Digitalkamera.
Klein, oder? Robust, das ist eine Digitalkamera. Macht Videos, kann er Zeitrafferaufnahmen machen, hat eine Funktion dafür. Und seit dieser Woche, also seit letzter Woche eigentlich, ist die neue Hero 3 vorgestellt worden, und die ist insbesondere sehr interessant, weil die jetzt 4K-Film machen kann. Also das, was
4K?
4K ist.
Große Auflösung?
Oder? Nein, also HD ist ca. 2K. So, das ist
1920. Noch mehr HD als HD.
Und ja, das ist quasi doppelt so groß wie das HD-Format.
Für die super großen Bildschirme? Oder
wofür das ist eigentlich entwickelt worden für die Filmindustrie, weil die Projektoren im Kino drinnen sind 4K-Projektoren. Und die schafft jetzt eben diese Auflösung.
Und hat sich das jetzt im Hobbybereich jetzt schon durchgesetzt, dass jeder, der Kamera kauft, muss jetzt schon unbedingt 4K kaufen?
Das ist eben der Punkt. Das ist die erste, was ich kenne, die in dem Consumer-Segment ist. Also, die Kameras kosten normalerweise so um die 12.000 Euro. Und
lass mich raten, du kannst nicht einfach 4 Billigkameras vom Saturn in so ein Brett spannen und hast dann auch 4K.
Das weiß ich nicht. Eher kriegst du dann 2x 3D raus oder sowas. Aber das ist eben das Interessante, weil es ist ja so eine geschlossene Branche ein bisschen. Die 4K wäre schon längst möglich. Mhm. Und die wollen das aber nicht wirklich
in den Konsumerbereich kriegen.
Genau. Wahrscheinlich gibt es ja nicht so viele Abnehmer, weil es bearbeiten einfach schwierig ist. Deswegen ist das schon irgendwo nicht schlecht. Mhm. Wird 450 Euro bei uns kosten, 400 Dollar in Amerika. Und das ist schon ein krasser Kontrast zu den 12.000 Euro, was eine billige 4K-Kamera kostet. Mhm. Der Nachteil ist, die schafft nur 15 Frames pro Sekunde bei der Auflösung.
Aha, also zum aber, Filmen ist nicht gar so gut dann.
Es kommt darauf an, was man eben filmen will. Also schnelle Bewegungen natürlich nicht geeignet dafür. Aber sie schafft zumindest 2,7K, also ein bisschen mehr wie Full HD, schafft sie mit 30, und Full HD schafft sie mit 60. Und 27, also HD Ready, schafft sie mit 120.
Also wenn es die Auflösung, wenn es nicht gerade Kinofilm-Tauglich sein wird, dann
so Chatfilm. Ja, dann kann man Zeitlupe dann filmen. Also das Gegenteil von Zeitraffer.
Kann das jede Digitalkamera nicht Zeitlupe filmen? Oder ist das noch ein
spezielles Feature? Es ist theoretisch sicher. Es ist eine Software-Geschichte, weil es ist ja meistens limitiert an der Bitrate. Mhm. Und je kleiner die Auflösung ist, desto weniger Bitrate hast du, also desto mehr Frames könntest du eigentlich durchschieben. Aber die meisten Hersteller machen 60 Frames als Maximum, und das zieht sie dann halt durch bis runter. Und die richtigen Zeitlupenkameras, also die dann 4000 Bilder in der Sekunde oder 2000 Bilder in der Sekunde schaffen, die bei denen ist es genauso. Also die hohe Auflösung ist am langsamsten.
Okay.
Und
schlechtere Auflösung.
Genau, und je weiter du aber gehst mit der Auflösung, desto schneller wird es.
Und sagt, diese richtigen, wirklich super Highspeed-Kameras, wo du so eine Fliege siehst, wie es die Flügel schlägt, oder so ein Wassertropfen, wie er aufprallt, sind das jetzt auch schon Digitalkameras oder sind das die noch analog?
Digital, digital. Das sind ziemlich teure Digitalkameras, die zwar sehr, sehr witzig wären, wenn man die privat verwenden würde, aber die sind leider sehr teuer. Aber sie wären auch immer günstiger, nur in einem sehr hohen Niveau leider.
Ja, hohen Niveau ausgesehen.
Genau.
Und dann, ich weiß nicht, das hängt jetzt glaube ich damit nicht zu tun, irgendwann mal was gesehen, da haben sie irgendwie so mit einem Haufen so Highspeed-Kameras, haben sie irgendwas gemacht, dass sozusagen ein Lichtstrahl irgendwie...
Ja, fällt. Das war umbaute Canon-Kameras, weil ich das mitgekriegt habe.
Das ist ein ganz interessantes Experiment.
Nein, das war was anderes. Der hat es eben mal Kamera gegeben, wo man das verfolgen kann, wie sich das Licht in einem Raum ausbreitet, richtig? Das habe ich gehört, aber ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie schnell ich war.
Das war auch eine Digitalkamera, also das sind keine Analogkameras.
Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, das war eine Digitalkamera. Weil die haben da irgend so was Spezielles gemacht, dass das hinkriegen. Und ich bin heute noch verblüfft, dass man das hinkriegt, dass man die Bewegung, die Ausbreitung von einem Licht visuell darstellen kann.
Dankeschön.
Dankeschön. Also, stimmt.
Radler, an den jungen Klatsch.
Danke.
Leitschuss. Nicht schon verwechseln.
Ja. Und was nur zu der GoPro 3 dazu kommt jetzt, die halt Wi-Fi einbaut. Das heißt, diese Action-Kameras sind wirklich sehr klein. Und die haben kein Display hinten drauf. Prost. Die haben eben kein Display hinten drauf. Das heißt, wenn du das aufstößt und scharf machst, dann weißt du nicht wirklich, wie das Bild dann am PC ausschaut. Aber mit dem Wi-Fi kannst du es eben quasi ein Live-View machen auf deinem Handy. Ne? Also es ist wie ein Display für die Kamera. Ja, und ich habe mir meine natürlich schon vorbestellt.
Und sag mal, wie bist du zum Filmen gekommen? Wie man da hineingeboren in
einem Fotografen? Ich filme überhaupt nicht.
Oder zum Fotografieren?
Fotografieren.
Entschuldigung. Das ist ja eine ganz andere Branche. Das, die haben auch andere Geräte und so.
Mittlerweile erstaunlich ähnlich, die zwei Branchen, du hast eigentlich sehr recht, ja.
Und reden die auch miteinander? Gibt es da so ein Treffen, Filmleute reden mit Fotografen, ja, oder passiert das nicht?
Ja, die Filmleute, ich bin ja meistens bei den Fotografie-Treffen, aber die Filmleute kommen dann gerne zu diesen Fotografie-Treffen.
Bewundern euch und so.
Ja, wir genau. Reden
auch so cool sind
wir. Wir haben ähnliches Equipment mittlerweile, weil die Kameras sind dieselben, die Objektive sind dieselben, meistens. Also im semi-professionellen Bereich.
Die kann man austauschen dann davon.
Da kann man dann
alles objektiv hat, kann man damit den Film
genau, machen. Genau. Und
auch dieses Equipment, was du mir gezeigt hast, dieses Stativ und so
das Schienen, wo würde man so gehen, das fahren kann. Man würde zwar da jetzt einen anderen Stativkopf für verwenden und eventuell hast du dann also Steadycams, wo du so verwackelungsfreie Kamerafahrten machen kannst mit der Hand. Aber die eigentliche Frage, um darauf zurückzukommen, war ja, wie bin ich dazu gekommen?
Kommt man dazu,
ja? Ja, keine Ahnung, ich habe einfach Hobby braucht und vor 2 Jahren habe ich mir eine Spiegelreflexkamera gekauft.
Ja.
Dann habe ich gut gesehen.
Achso, das Ganze ist frisch, ich habe gedacht, du machst das schon seit 20 Jahren.
Ich habe früher schon fotografiert, aber nur Knips halt. Und ich habe dann Gott sei Dank einen Kollegen gehabt, der mir das dann erklärt hat, wie es geht.
Das ist
genau, wie man die Kamera bedient.
Also nachdem du die neue Kamera gehabt hast.
Genau, ich die neue Kamera gehabt habe. Und dadurch bin ich dann eigentlich
Das heißt, du bist erst in die Digital-Ära eingestiegen. Du hast nicht mehr so analog filmen.
Ich habe schon noch analog fotografiert und ich habe mir dann auch nur eine Analogkamera geholt. So eine Olympus OM1.
Ja.
Und es ist aber nur so ein Nostalgie-Flair. Also produktiv arbeiten tut man heutzutage eigentlich nur noch digital.
Es gibt ja ein Meta-Lab, da gibt es ja eigene Leute, die tun dann rudelweiß durch Wien gehen mit so
einer. Da kenne ich ja welche davon, ja. Der Christian Meiringer kenne ich von den Meta-Lab-Leute. Und ja, die experimentieren ziemlich viel herum, die dann zum Beispiel die Infrarotmöglichkeiten vom Sensor ausnutzen, dass sie Infrarotlichter aufnehmen können. Und ja, die experimentieren mehr bei MetaLab, würde ich jetzt sagen. Was sehr interessant ist natürlich.
Aber die tun ja dann konsequent auch, die tun sich neue Farbfilme entwickeln oder
schwarz-weiß. Ja, das sind eher die Analogfotografen, ja. Nein, es gibt ja Bereiche, wo es gar keine digitale Möglichkeit im Moment gibt, wie zum Beispiel Großformat.
Ach, das geht immer noch nur
analog. Das wird mit Filmen noch immer gemacht. Negativ. Nicht mit Filmen, sondern mit Negativ.
Also analog lebt noch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vom Flair her auf jeden Fall. Und Rangefinder-Kameras gibt es ja mittlerweile immer noch keine guten digitalen. Müssen wir auch nur auf die alten zurückgehen.
Und es ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber ist das so? Also angenommen, da ist es ein Haufen schöner Frauen von dir und du hast so eine sehr teure Spiegelreflexkamera unter deinem Brustkorb hängen, ne? Dann machen die ab sofort alles, was du sagst, nur weil du diese Kamera hast und sie damit fotografierst. Das ist doch so eine Art soziales.
Also wenn es keine echten Models sind, dann lassen sie die leichter vor beeindrucken und lassen sie eher was sagen, das stimmt, ja. Wenn, Weil wenn aus dem Freundeskreis fragst jetzt und sagst, kannst du mal da mal modeln oder so? Ja,
kannst du dich mal ausziehen?
Dann haben die das noch nie gesehen, sowas. Mhm. Also wenn du jetzt eine große Ausrüstung hast.
Ja.
Und
also es zählt schon die Größe.
Ja, ja, aber gestern habe ich zum Beispiel ein Model gehabt, die vom Woman Magazin.
Also du hast echt Models, die du fotografiert?
Nee, das war nicht. Ah. Also die habe nicht ich mitgebracht, die hat der Kollege mitgebracht.
Super. Geil, jetzt machen wir Fotowährung. Wir werden das fotografieren und
Internet
Währung machen.
Danke. Danke. Marci.
Wollt ihr auch?
Oder? Danke. Boah, jetzt wird den Fall
verloren. Du hast ein Model fotografiert.
Ah ja, genau. Wahrlich. Ja, ich war das erste Mal bei so einer Gruppe dabei und die haben.
Wie habt ihr das Model geteilt?
Jeder hat einfach sagen können, was sie sagen, also quasi Kommandos geben können. Also sie so jetzt.
Also ihr habt euch als Gruppe oder, sozusagen ein Model gemietet?
Ja, wir waren ja nur drei Fotografen.
Aha.
Also wir haben zwei Models gehabt, wir waren drei Fotografen. Mhm. Wir hätten eigentlich vier gehabt.
Und das waren jetzt nicht irgendwelche Freundinnen aus dem Freundeskreis, sondern
die anderen schon. Also ich habe nichts gezahlt, muss ich dazu sagen. Aber normalerweise muss es für solche Models natürlich zahlen. Aber es ist schon ganz anders. Also
können die mehr, oder?
Ja, natürlich, denen brauchst du viel weniger sagen, viel weniger erklären. Und die wissen halt genau, wie sie laufen müssen, wie sie sich hinstellen müssen.
Mhm.
Wenn sie sich hocken, wie sie die Knie haben sollen und solche Sachen. Da brauchst du eben nicht so viel sagen.
Hast du ein Gefühl für die eigene Ästhetik, wie sie am Foto dann rüberkommen?
Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber die was.
Ja, das wird für dein Geld
kriegst dann mehr. Man kriegt was für sein Geld, ja.
Mhm.
Das stimmt.
Mhm.
Ja, ich komme selber nicht so oft dazu, ich bin nämlich kein Porträtfotograf.
Ach so.
Ich bin eigentlich Landschaftsfotograf.
Mhm.
Also andere Landschaften. Und bin dadurch auch relativ viel am Berg und in der Natur draußen. Primär. Da stört halt das schwere Equipment dann wieder.
Ich meine, mich interessiert das mehr so vom Sozialen, dass ich mal denke, geht es in der Straßenbahn, packe meine teure Spiegelreflex, meine große Spiegelreflexkamera und sage, ja bitte platzieren Sie sich alle da hinten und dann habe ich automatisch freie Sitzplätze, ne, weil die alle in einen anderen Teil vom Waggon gehen. Also sowas würde mich interessieren.
Du meinst, dass jetzt wildfremde Leute einfach Kommandos geben?
Ja, ja.
Na, die flüchten eher, wenn es so.
Achso, die haben Angst.
Ja, irgendwie schau, weil du hast jetzt vielleicht das Objektiv gesehen, das ich jetzt drauf gehabt habe. Das war ein bisschen gerader, ein bisschen dicker und nicht so lang, aber doch länger als ein normales Objektiv. Der normale Mensch denkt dann sofort, boah, das ist voll das Tele und das sieht quasi in meine Seele rein, so stark ist das Tele. Also, es halt sehr viel zu war und genau wie du schon sagst, man sieht jedes Detail auf der Haut und so weiter. Aber das Objektiv war in Wirklichkeit ein Ultraweitwinkel, also man sieht alles andere als wie die Details in einem Gesicht. Und das denken die Leute da.
Funktioniert das als Angelung, du stehst Schlange, sag mal, vor einer Diskothek?
Ja.
Oder einer Kinopremiere, du hast es keine Lust, Schlange zu stehen. Also du packst ein sehr großes Objektiv auf und fangst einmal da an, bei den Ringen da umeinander zu machen und vor dir bildet sich so eine Gasse von Fotoscheuen.
Nein, das funktioniert auch nicht.
Und du marschierst ganz cool vorwärts und sagst dann...
Die drehen sie einfach um, die drehen sie einfach um und dann sind sie auch schon immer zum Fotografieren.
Also es ist nicht das Social Engineering Tool für das.
Nein, aber was du machen kannst, du kannst... Privilegien sichern, die normalerweise die Presse hat, weil wenn du mit so einer Kamera auftauchst, dann fragt keiner nach. Also mir ist es oft so gegangen, dass da keiner nach dem Presseausweis fragt direkt.
Und alle hoffen und dich.
Genau, ich habe ein Presseschild zum Beispiel bei mir im Auto drinnen.
Das kann ich dann auch steht dann Presse einfach, drauf.
Ja, es steht auch drauf, dass es nur in Verbindung mit dem Presseausweis funktioniert.
Ja, den du nicht
auszählst immer. Ja, genau. Aber es liegt das Zeichen neben mir auf dem Beifahrersitz und dann funktioniert das auch.
Schlecht,
ne? Also weil du jetzt gerade Vorteile gesucht hast von einer großen Ausrüstung.
Also ich würde mir nie ein Hobby zulegen, dass man keine Vorteile bringt.
Ja, Spaß ist auch Vorteil.
Ja,
ja, sonst hat es nur Nachteile, weil es viel Zeit kostet.
Mhm. Und weil es halt schwer zum Schleppen ist.
Und weil es teuer ist, genau. schwer zu schleppen, teuer.
Als nächste Frage, gibt es eine Fake-Kamera, die was nur groß ist und absolut nicht einmal ein Foto ist, wo einfach nichts drin ist, nur Luft?
Nur Attrappe.
Ja, die nur groß ausschaut, damit du halt so irgendwie aus Gaudi Leute befehlen kannst, gehen sie lächeln, so ein bisschen mehr, da gibt es da zur Seite.
Eine Geräusch muss schon machen, sonst fällt es auch.
Okay, ja, ja. Das wäre nicht ein typisches Kickstarter-Projekt, oder? Sein Boss.
Gibt es, glaube ich, sogar schon. Ja, nein, es gibt ja Objektive von Valimax und so, diese Spiegelteleskope, die für Sterne fotografieren verwendet werden. Die sind riesengroß und die kosten nichts. Kosten nicht mal ein Hunderter. Sorry, kosten nicht mal 100 Euro. Okay, die sind natürlich voll schlecht, ja, natürlich.
Aber Spiegel. Sie sind groß.
Sie sind groß, ja. Sie sind lang, sie sind nicht schwer, aber sie sind mit lang und schauen mächtig aus.
Und kannst damit jetzt, sagen wir, die britische Prinzessin, diese Kate, irgendwie, wie sie heißt, jetzt dann so auf 5 Kilometer entfernt fotografiert?
Nein.
Sie sich, kannst du nicht.
Nein, das Problem von diesen Objektiven ist, dass die ziemlich kleine Maximalblende haben.
Mhm.
Das heißt, es geht nicht so viel Licht durch die ganze Optik und dann musst du länger belichten.
Mhm.
Und bei einem Tele hast du bei längeren Belichtungszeiten immer ein Problem, dass du eher wackelst. Wenn du so einen kleinen Ausschnitt hast, dann siehst du natürlich die Wackelung mehr. Sicher wird es gehen, aber eventuell halt die Queen, also Dings. Und der andere Nachteil ist, diese Spiegeltele, die billigen, die sind halt nicht sehr scharf in der Auflösung. Ja.
Und wenn wir schon bei dem Thema sind, stimmt das eigentlich? Ich lese das immer nur so, dass jetzt so ein Foto oder was weiß ich, also eine Prinzessin oben ohne oder in der Promi da nackert, dass das wirklich so viel Geld bringt von der Yellow Press? Also wenn du einen guten Schnappschuss machst, dass der wirklich und dann ein paar andere
Personen verlegen. Ich bin nicht, also in dem Bereich bin ich eigentlich nicht sehr unterwegs, aber ja, das stimmt so. Ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Also ich bin froh, wenn ich solche Fotos nicht sehe, ehrlich gesagt, wenn ich im Internet am Stöbern bin.
Ja, es gibt genug Leute, die sich Zeitschriften da kaufen.
Anscheinend!
Wegen Promi und
anscheinend.
Aufreger.
Nein, lachen aber wir müssen jetzt bei dieser Silo-Geschichte, die war letzte Woche. Ja, der Silo hat dem Reporter Heinzel.
Wer ist denn der Silo? Ich bin so uninformiert.
Ach, der Silo. Ja, das ist ein deutscher Rapper, also wie Bushido und so. Ein deutscher Rapper einfach. Der also auf
nicht
Deutsch
rappt. Ein Schwarzer aus New York,
sondern. Nein. Anscheinend hat er schlechteren also der Hintergrund ist anscheinend. Ähnlich übel, ich habe keine Ahnung.
Ja, okay, aber die deutsche Slums ist so schlimm.
Genau, also ich sehe das genauso. Und er hat halt im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung eben mit dem Reporter von Chili, also vom ORF, mit einem Faustschlag.
Ich weiß nicht, was Chili ist.
So ein Society-Show-Magazin.
Aber vom ORF, nicht so ein.
Vom ORF, die haben einen Vertrag mit dem ORF gehabt, ja. Und das war nach der Show das große Talent. Also die Show selber habe ich nicht gesehen, mich interessiert das sowas nicht.
Die große aber, Chance, glaube ich.
Ah, die große Chance, danke, ja.
Ich,
du kennst sie aus.
Deine Kinder haben mich gezwungen, das zu sehen.
Natürlich.
Gute Ausrede.
Du hast ja entscheiden müssen, was deine Kinder sehen dürfen und was nicht. Dann hast du das so in voller Länge reinzogen, um den Kindern zu sagen, ah, das können sie halt nicht anschauen. Ach, so ein Dreck, na. Immer noch so blöd.
Diese Schlägerei.
Das
immer noch nicht anschauen.
Nein, und das war eben nach der Show. Also, da hat es eben diese verbale Auseinandersetzung gegeben. Vorlaufender Kamera. Und es waren dann nur Kinder auf der Bühne. Also, das finde ich besonders schlimm, weil der Silo dann lautstark seine Mutter beleidigt hat.
Die Mutter von dem, den man zusammenschlägt, oder?
Genau, ja, von dem Heinzel.
Okay.
Nein. Und danach hat er einen Heinzel. Also, man sieht es nicht in allen Details, weil.
Lass mich sagen, die Beleidigung war. Deine Mutter hat einen Sohn, der was nichts gelernt hat und jetzt beim ORF arbeitet, oder?
Nein, also er hat erst seine Mutter beleidigt und dann hat er seinen Vater beleidigt, der schon verstorben ist oder irgendwie so. Also ja, wirklich sehr niveaulos. Und
ist alles, weil er nicht fotografiert werden wollte, oder was war da
hinterher? Also es gibt ein paar verschiedene Quellen.
Okay.
Weil die Kamera, also der Bodyguard vom Sido, der Bodyguard vom Sido hat sich gleich vor die Kamera gestellt. Das war das Erste, was er gemacht hat. Und dadurch sieht man nicht jedes einzelne Detail. aber man hört es eben ab und mal raus, das Schreien, und dann eben wie er umfleckt, der Heinzel.
Und der Heinzel hat sich dann nicht draufgekriegt?
Ja, der Heinzel hat mich draufgekriegt und ist umgefallen und er hat dann noch aufstehen ein bisschen benommen gewirkt. Mhm. Und so dürfte ziemlich gescheit eine reingekriegt haben. Oder es war gut geschauspielert, keine Ahnung. Ja. Und Sido ist jetzt draußen aus der Jury. Der war nämlich bei der Jury von der Skopus, die große Chance. Wahrscheinlich deine Kinder sehr traurig drum, Harald, dass der Sido jetzt weg ist aus der Jury.
Genau, Harald, was sagen deine Kinder dazu?
Keine Ahnung. Und das eigentlich Witzige daran war ja, dass alle zum Sido geholfen haben. Also, sie haben alle das gut geheißen, was der Sido gemacht hat, weil ich kenne Heinzel selber nicht.
Also wurscht, wer den Heinzel
hat. Ja, genau. Und das hat Sido selbst sogar in seinem Statement dann später schlimm gefunden, dass seine Fans das quasi gut heißen, was er da gemacht hat auf der Bühne. Weil,
was er für Fans hat.
Ja.
Der ist auch schon sehr edel. Also der schimpft auch seine Fans, dass sie ihn gut
heißen,
naja, wenn er Böses tut.
Ja, schimpfen würde ich es nicht nennen, aber ja, ich finde es falsch.
Er findet es falsch.
Ja.
Vorbild für deine Kinder vielleicht.
Wenn er gerade Leute schlägt, ja.
Ich glaube, ich werde den Fernseher wegschmeißen.
Ich habe auch keinen Fernseher, also tu das.
Habe ich irgendwas von unserem Fernseher?
Oder zum Fernsehen? Zum Fernsehen schon gar nicht.
Nein,
muss das heißt, ich ja wissen. Wie die blinken von der Farbe, wenn wir vom Fernsehen reden, ne?
Ich kann auch nicht zum Schauen. Ich schaue mir schon Sachen an, aber nicht im Fernsehen, sondern am Computer, in diesen Mediatheken.
Ja.
Wenn eine gute Dokumentation war oder irgendwelche Nachrichten oder so.
Ja,
Nachrichten. Aber live die Sendungen spielt, wenn ich keine Zeit habe, und umgekehrt.
Ganz genau.
Und so braucht man dann Fernsehen.
Das ist eigentlich alles weg.
Okay. Aber physisch das scheint für die Familie, oder?
Zum Sandmännchen schauen.
Zum Sandmännchen schauen. Läuft das noch? Wie lange gibt es das jetzt schon, das Sandmännchen?
Wie ich ein Kind war, durfte ich es im Radio hören. Später hatten wir einen Fernseher mit Schwarz-Weiß-Bild.
Gibt es eigentlich die Sendung?
Ohne Fernbedienung, ja, da gab es das noch nicht. Da musste man hinlaufen zum Gerät.
Auf den Knopf drücken. Es gab genau zwei Programme.
Es gab schon zwei Programme und die haben gesendet.
Ab 17 Uhr.
Bei Regenwetter, ja. Da gab es das Regenbogenfernsehen, da haben sie sogar um 15 Uhr gesendet. Ja.
Ach so,
ansonsten erst ab 17 Uhr.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Und um 12 Uhr Schluss.
Das wäre aber eine super Idee für die heutige Zeit auch noch. Die Leute einfach vom... Ja, und fürs Internet.
Abdrehen um 12 Uhr.
Geht kein IP-Paket.
Es gab ja schon Ideen, dass man irgendwie ab und die Seiten nur in der Nacht wieder macht.
Welche Zeit so?
Tja, das war so eine der Fragen, die aufkommen sind.
Da muss ich jetzt zitieren den. Okay, wir versuchen den Namen herauszufinden. Ich war auf jeden Fall einmal auf der Frostcon, Linux-Konferenz in der Nähe von Bonn in Deutschland und habe gefrühstückt dort mit unserem weißhaarigen Mann und nachher bin ich drauf gekommen, das ist der Ur-Linux-Guru, ein total super, super cooler Typ, habe ich erst später kapiert. Ne?
Und ist das Dolman?
Nein, es war nicht das Dolman, aber fast.
Der MadDogs.
Der MadDogs war es, ja.
Cool.
So weißhaariger Typ schon.
Mhm.
So ja, mit, genau, ja.
Kennen
Sie. Ja, und der redet halt so mit mir beim Frühstück. Und irgendwie kommen wir drauf über Internetnutzung und dann hat er gemeint, ja, das große Problem an Breitband ist, dass das sofort zu ist in New York, weil die Leute alle Pornos schauen. Und sie schauen die Pornos nämlich alle Punkt 8 Uhr, wenn sie in der Arbeit sind.
Okay.
Ja.
Dürfen uns daheim keine Pornos schauen?
Na, daheim nicht, ne? Da passt die Frau auf. Aber wenn der Arbeitgeber das machen, ist einmal Pornos schauen auf jeden Fall. Ich habe irgendwie gemeint, ja, 80% von der Bandweite ist für Porn. Jetzt was Versandung ist, aber das ist gut, dieses Ding. Ja, Sollen wir das abdrehen oder noch ein Statement zum Thema Fotografie oder so?
Ja, da kann ich ewig reden.
Ja, aber bitte reden.
Nein.
Bitte abdrehen. So
nur wenn du Fragen hast.
Das habe ich Fragen.
Ja, die Batterie meldet sich schon.
Okay,
also ich hab nur jede Menge Batterie dabei, das wäre kein Problem.
Das ist die Temperatur, die sind wir mit daheim.
Ja, grüß Gott, ich habe hier das besondere Vergnügen und die Ehre, mit dem Biertaucher-Podcast-Sponsor, nämlich dem Jörg Wukonik von der Internetagentur wukonik.com aus Graz zu reden. Hallo Jörg.
Hallo Horst.
Jörg, ciao. Jörg, erzähl mal, was treibt dich nach Wien?
Ich bin jetzt hier und werde mir in den nächsten Tagen die Pioneers-Konferenz geben, die von Montag bis Mittwoch stattfindet. Und es ist das größte Startup-Event hier in der Stadt, von dem scheinbar nicht alle noch Wiener mit was bekommen haben.
Ja, bitteschön, ja.
Und zwar werden da 2500 Teilnehmer, 50 Startups aus ganz Europa und sehr hochtrabende Speaker zusammentreffen und es wird sehr, sehr spannend.
Und da bist du jetzt extra von Graz hergereist nach Wien, auf eigene Kosten?
Genau.
In deiner Freizeit, kann man das so sagen? Oder du nimmst dir eigentlich frei von deiner Firma?
Genau, ich nehme ein bisschen frei von der Firma, aber es ist natürlich auch berufliches Interesse dabei und ich freue mich schon drauf, weil da trifft man dann vielleicht den Gründer von WordPress, genauso wie den Erfinder von Siri und andere.
Und da wirst du dich um die modernen Trends im Web informieren oder
schauen, genau, und
interessante auch schon, Leute zu kennenlernen.
Und was in der Webszene in Österreich so abgeht, wie man quasi Geld verdienen kann. Also ich bin mal gespannt und wenn das vor der Haustür stattfindet, muss man sich voll anschauen.
Alles klar. Kannst du ein bisschen über die Szene in Graz erzählen? Ich habe gesehen, du bist da in so einer ganz interessanten Facebook-Gruppe, aber bevor ich auf den, kannst du kurz über deine Firma wukonik.com reden. Was macht eine Internetagentur? Mir ist das nicht so klar. Macht ihr das Internet? Seid ihr die, die diese Schachtel mit dem Internet haben und wenn man sie fallen lässt, dann ist das Internet kaputt? Also so à la IT-Crowd?
IT-Crowd ist eine meiner Lieblingssendungen, aber das mit dem Internet funktioniert so, eine Internetagentur. Vereinfacht gesagt, ist eine Art Werbe.
Sag mal so, hast du den Begriff erfunden, Internetagentur, oder gab es den schon vorher?
Nein, aber wir besetzen ihn ein bisschen mit anderen Mitbewerbern aus Österreich, einfach weil wir eine Art neue Job-Description brauchen. Früher gab es Werbeagenturen und allerhand PR-Agenturen und andere Menschen, die auf kreative Art verdient haben. Und nachdem das Internet dann zu uns gekommen ist, war es naheliegend, dass man dann quasi mit seinem Halbwissen, ja, das wir dann entwickelt haben, Geld verdient und wir haben uns dann hochtrabend Internetagenturen alle genannt, Webagenturen, Webdesignagenturen und wir machen einfach Folgendes, dass wir quasi so eine Art Ersatz zu den herkömmlich klassischen Werbeagenturen sind und unseren Kunden sind NGOs, sind Business-to-Business-Unternehmen, Vielzahl von verschiedenen Unternehmen, helfen im Internet ihr Ding zu tun, Geld zu verdienen oder Informationen, wenn es eine Behörde ist, zu vermitteln. Und wir helfen einfach im digitalen Zeitalter zu kommunizieren.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, du machst nicht nur eine Homepage nach den
ja.
Angaben des Kunden, sondern ja. du erklärst auch dem oder du redest mit dem Kunden, damit er rauskriegt, was er überhaupt will.
Ja, genau.
Du machst seinen ganzen Kommunikationsauftritt nach außen, definierst seine Ziele mit ihm, also tust du ihn eigentlich coachen.
Genau, man coacht ihn und es ist sehr umfassend, dass man sich wirklich, wie bei jedem guten Kommunikationsprojekt, zwei Fragen stellt. Was ist Ihre Zielgruppe? Was ist Ihr Kommunikationsziel? Und wir setzen das dann halt im Internet um. Man könnte jetzt noch darüber streiten, es gibt dann noch...
Also du machst ihm keine Printkampagne oder du machst ihm nicht einen Fernsehspot.
Genau, sowas nicht, aber wo man dann noch sich streiten könnte, wenn jemand dann noch ins Mobile Web gehen will, macht man das noch als Internetagentur oder wird man dann schon eine Mobile Agentur, ja. Aber das sind dann auch Fachsimpeleien und wir helfen unseren Kunden dazu und wenn man gute Fragen stellt, dann bekommt man gute Resultate.
Du machst das jetzt seit wie vielen Jahren in Graz?
Also die Firma haben wir gegründet 1999 und privat mache ich das seit 1993, 94. Also seitdem es den ersten Browser namens Mosaik gibt, habe ich meine ersten HTML-Seiten erstellt und versucht, als Student ein bisschen ein Zubrot zu verdienen, wie das so ist. Und aus dem studentischen Dasein ist dann früher oder später eine Firma geworden, so eine gewachsene Struktur.
Und du hast ja etwas Wichtiges mit Bill Gates gemeinsam, oder?
Nicht nur, dass wir beide Brillenträger sind, aber wir sind beide Dropouts wahrscheinlich, worauf du ansprechen willst. Aber wir haben ja auch eine gemeinsame Geschichte, Horst, du und ich. Vielleicht magst du das kurz noch erwähnen. Wir kennen uns ja nicht nur über den Biertaucher-Podcast.
Ja, also wir haben vor sehr langer Zeit, im letzten Jahrtausend war das gleich, gemeinsam Psychologiestudium angefangen.
In Graz war das?
In Graz, ja. Und wir haben auch gemeinsam Studentenpolitik geschrieben, betrieben. Also es gab dort ein Studentenkammerl, das Zimmer 7, wo die Naturwissenschaft war, von der ÖH Graz. Die hat genau einen Computer mit Internetverbindung gehabt und den haben wir beide eigentlich ziemlich monopolisiert.
Ja, aber man sieht, es ist alles für was gut gewesen. Und wir sind jetzt immerhin, haben wir aus unserem Hobby mehr oder weniger einen Beruf gemacht.
Also beide selbstständig geworden.
Ja. Genau, also von daher.
Also liebe jugendliche Hörer, studieren zahlt sich aus, fertig werden können wir es nicht unbedingt sagen, aber hängt es auf der Uni herum, engagiert euch in der ÖH.
Genau, und gut. Blickt euch links und rechts um, es passieren spannende Dinge. Also nicht nur in der Vorlesung, sondern auch vorher und nachher.
Im Umfeld, ja. Nun ja, zurück zu deiner Firma jetzt. Dich gibt es also jetzt schon jahrelang in Graz.
Ja.
Du berätst Firmen.
Ja.
Mittlerweile bist du ja nicht mehr Einzelunternehmer oder nicht mehr nur Freunde,
nein,
sondern du bist wie viele, weil du so im Wir geredet hast.
Wir sind sieben fix angestellte,
ja,
Männer und Frauen. Die,
und die Rechtsform ist eine?
Wir sind eine UG, offene, ja, Gesellschaft heißt es.
Offene Gesellschaft?
Ja.
Das heißt, das Gehalt ist nach oben offen? Oder?
Keine Ahnung, wie das Wort offene Gesellschaft entstanden ist. Okay. Ich bin kein Jurist, aber das ist einfach so eine Personengesellschaft und ich hafte mit meinem persönlichen Einkommen. Also wenn mich jetzt ein Großkunde verklagen würde, weil was nicht...
Herr Wukonik, seit wir Ihre Webseite haben, haben, ja, eine negative Kundenanzahl. Kunden ist, wollen Geld zurück.
Es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich möchte jetzt niemanden verschrecken, aber nur wenn jemand was programmiert hat, einen Webshop, aber man stellt sich vor, der Webshop setzt Tausende,
negative Preise.
Negative
Sie
Preise.
Kriegen das Stück und Sie kriegen Geld.
Ja, dann ist das natürlich alles andere ist lustig, wenn man dann um Millionen verklagt wird. Es ist,
um persönlichen Vermögen haftet.
Ja, es ist uns noch nie passiert, aber leider ist auch das Internet kein rechtsfreier Raum und vor allem, wenn man große Konzerne hostet oder andere Dinge tut, dann muss man schon ganz gut abgesichert sein oder Glück haben, dass was nicht passiert oder wie auch immer. Also, aber wie gesagt, es ist einfach jetzt, die Rechtsform ist halt so entstanden. Und
zum Geografischen, ja, für unsere Nicht-Grazer,
ja,
Hörer.
Ja.
Graz hat 200.000 Einwohner derzeit.
Also
circa 300.000.
Unser Bürgermeister,
noch der unter einer Million, ne?
Im Wahlkampf würde ich sagen, ist schon 300.000, aber es sind, ich schätze mal, 250.000 bis 300.000,
okay,
mit Studierenden, die,
ja,
circa 50.000 ausmachen und das, okay, Leben sehr prägen in der Stadt.
Reden wir mal von einer Viertelmillion, ja, Einwohner. Ist das groß genug, um eine Internetagentur zu betreiben? Gibt es da genug Firmen oder nimmst du andere Bundesländer auch schon dazu?
Wir könnten ohne Wien sicher nicht überleben, sage ich, glaube ich, jetzt mal sehr, sehr
das
offen.
Das heißt, du betreust von Graz aus auch Wien.
Ja, und es gab durchaus jetzt über die Jahre viele andere Firmen, die es auch probiert haben, in Graz groß zu werden. Einige sehr erfolgreich, einige haben sich auch deutlich übernommen, die wurden dann sehr schnell groß, hatten 50 Mitarbeiter in Graz, Wien und München, hatten dann aber strategische Fehler und sind jetzt wieder eher kleiner. Aber Graz ist wirklich sehr, sehr überschaubar und sicher nicht mit Wien zu vergleichen. Also ich sag, für die Agenturszene ist jetzt schon mal in Graz sicher...
Also du könntest nicht ruhigen Gewissens auf deine Homepage schreiben, ja, 100% steirische Kunden, das wäre geschäftsschädigend.
Ja, aber das wäre auch vom Mindset eher langweilig, weil keine Ahnung, wo also ich bin jetzt nicht spezialisiert auf steirische Kunden, sondern einfach auf interessante Kunden und man sollte dorthin gehen, wo Spaß passiert und wo spannende Dinge passieren und darum bin ich heute hier in Wien, um zu schauen, wohin die Reise geht in den nächsten Jahren.
Na, dann hast du mir ein gutes Stichwort geliefert, weil apropos spannende Kunden, du bist da in so einer spannenden Facebook-Gruppe.
Ja.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, als, ja, nicht mehr Grazer, also,
ja,
vorher über dem Semmering, also da gibt es einen Grazer Bürgermeister, der, ja, einfach die leibende Idee gehabt hat, er gibt jedem Grazer eine Gratis-Homepage.
Ja.
Allerdings nicht gehostet von Wukonik.com, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch nicht designed von Wukonik.com, sondern irgendwie anders.
Ja.
Und dann hat sich die Grazer Kreativszene, die mit, ja, Homepage-Designern und so Geld verdient,
ja,
war dann nicht erfreut darüber. Sind diese so fortschrittsfeindliche Haufen, die sagen, die sollen ihre Parkplätze designen und nicht Homepages?
Das stimmt alles zum Teil, vielleicht kurz, natürlich kriegt man in Wien nicht mit den Wahlkampf, den es in Graz gibt. Der Bürgermeister.
War das eine Wahlkampfaktion?
Eine Wahlkampfaktion. Okay.
Der Bürgermeister ist von der Biertaucher Lieblingspartei ÖVP. Habe ich
das der ist von der Österreichischen Volkspartei und hatte eine Idee, die Wirtschaft anzukurbeln. Er wollte es kleinen Firmen und Vereinen ermöglichen, eine gratis Website zu kommen.
Aber war das gar nicht pro Einwohner, war das nur pro Firma?
Es ist eher pro Firma gedacht, ja.
Ach so, okay.
Ja. Auch wir haben so einen Brief bekommen, also man sieht auch, wie gut das...
Also du als Grazer Internetagentur könntest jetzt kostenlos eine
Webseite machen.
Man sieht, okay. Und die würde gehostet werden von der Stadt Graz?
Ja.
Wir sind gleich fertig.
Ja. Die würde gehostet werden, nicht von der Stadt Graz, weil dann würde die Wirtschaft in Graz profitieren, die würde irgendwo in Deutschland gehostet werden, aber das ist nur so ein Nebenschauplatz. Das Spannende daran ist eher, dass das jetzt als große Innovation verkauft wurde. Graz muss die digitale Hauptstadt Österreichs werden und verkauft wurden am Ende des Tages, oder das ist ein bisschen eine Mogelpackung, Website-Baukästen, die es schon vor 10 Jahren gegeben hat im Web, wo man sich was zusammenklicken kann.
Wir reden jetzt nicht von WordPress.
Wir reden von einer Kategorie unter WordPress, einfach zusammenklickbaren Webseiten, die sehr, sehr minimal sind.
So wie dieses Google Page oder was ist da?
Auch darunter. Okay. Also so wie 1&1 Homepages oder Jimdo. Das,
ich darf mir aber die Hintergrundfarbe aussuchen.
Genau, so zwei, drei Dinge kann ich aussuchen, alles andere schaut gleich aus. Gut, ist es natürlich qualitativ jetzt nicht das Gelbe vom Ei.
Und war das dann wirklich gratis oder war da schon ein Frame drauf mit Google AdSense?
Ja, du sprichst den richtigen Punkt an. Das Ganze ist eine Mogelpackung. Nach 2 Jahren kostet das dann plötzlich Geld. Sprich, man so ein bisschen macht die Leute davon abhängig und plötzlich kostet es Geld. Und was ja auch noch zu bekritteln wäre, die guten Agenturen müssen sich ja vor sowas nicht fürchten, aber es geht um die Signalwirkung. Wenn Graz hat mit sehr viel Geld und Aufwand den City of Design Titel bekommen, weil wir einfach hervorragendes Design schätzen und Wert achten. Der Bürgermeister hat sich dafür eingesetzt. Es war seine Initiative. Und gleichzeitig zeigt man, dass eigentlich gutes Design und Know-how nichts wert ist. Es ist ein Schlag ins Gesicht der Kreativszene, der Programmierer, der Experten. Und das Schwierige ist, das wurde bekrittelt von dieser Gruppe, dass es natürlich dann so sein kann, wenn zukünftige Kunden zu uns als Agenturen kommen, zu Webentwicklern oder Designerinnen, die Erwartungshaltung haben, gute Leistung ist nichts wert, ich kriege das quasi gratis.
In
Deutschland. Und das war einfach ein bisschen sehr, sehr ungeschickt. Okay. Und wir haben das ein bisschen thematisiert. Ich war da nicht der Einzige, ich habe das einfach auch nur abgebildet. Und mittlerweile hat man auch eine quasi Entgegnung veröffentlicht, bezeichnenderweise nicht im Internet, sondern in einem Zeitungsinserat.
Die Stadt Graz.
Die Stadt Graz hat das, oder die wahlwerbende Partei, die ÖVP hat das jetzt wieder gerade gestellt. Man konnte es jetzt 6-7 Tage im Internet, haben sie nicht auf die Kritik reagiert. Es gab auf Twitter, Facebook und Co. heftige Kritik von allen Seiten.
Das hat einen kleinen Shitstorm hast du erzeugt.
Einen ganz kleinen Shitstorm. Aber das wirklich Kuriose ist, dass man nicht auf Augenhöhe geantwortet hat, auf digitale Augenhöhe, sondern quasi auf ein Printinserat geschalten hat. Und das finde ich auch etwas bezeichnend, wie man das im Medium Internet...
Einer wird das jetzt aber mit seinem Handy fotografieren, dieses Printinserat, und dann online stellen. Ne?
Ist bereits passiert, damit hier beide...
Damit sie auf Augenhöhe reden können.
Wir auf Augenhöhe reden können.
für die Offliner.
Aber es ist durchaus schon mal sehr kurios gewesen, dass das im Jahr 2012 passiert, aber es war auch eine lustige Gelegenheit, wieder ein bisschen...
Ja. Aber diese Aktion wird jetzt durchgesetzt von Seiten der Stadt Graz.
Die wird durchgesetzt.
Jede Firma eine gratis...
Kann das bekommen und einige Kollegen diskutieren schon, wie sie es jetzt kreativ nutzen für ihre Zwecke, weil das ist ja natürlich eine aufgelegte Geschichte, was man mit so einer Gratis-Website machen kann. Da kann man ja...
Man könnte für die Tierschützer vom Balluch Werbung machen. Ne?
Das man kann dort alles Mögliche tun. Ja? Also man kann dort alles Mögliche tun.
Es sind keine inhaltlichen Restriktionen vorgegeben.
Das ist nicht, dass mir das bekannt wäre, aber das ist jetzt die nächste Stufe der Aktion, dass man da ein bisschen noch sich austobt.
Also wir erwarten schöne Online-Aktionen der Grazer Kreativszene, die mit ihrem danach Geschenk dann nicht ganz glücklich ist.
Genau. Aber es war irgendwie...
Aber man kann schon sagen, dass es gut gemeint war. Kann man das der ÖVP zumindest...
Ich enthalte mich da jeder Interpretation.
Das ist das erste Mal, dass ich Mitleid mit der ÖVP habe. Oh, ist ja. Egal. Nun gut. Jörg, dann danke ich für das Interview.
Danke, Horst.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie kommt man auf die gloriose Idee, den Biertaucher-Podcast zu sponsoren? Vielleicht.
Das war eine spontane Idee, nachdem ich sehr gern Podcast höre und dann durch Zufall auf diesen Podcast aufmerksam geworden bin, dann noch drauf gekommen bin, dass du eigentlich da hier der Spiritus Rector, wie auch immer das heißt hier, bist. Und nachdem ich quasi einfach ein Signal senden wollte, dass das weitergeben sollte, weil ich das wirklich gern höre, der Mix aus Geek-Themen, Filmbesprechungen, Point-and-Click-Adventures, Erlebnissen und so, spricht mich total an, habe ich mir einfach gedacht, ich tue euch was Gutes, indem ich euch quasi eine Sachspende zukommen lasse. Ja.
Vielen Dank, Jörg.
Danke.
Okay.
Super.